in einer Welt, in der Würfel über dein Schicksal entscheiden, auf den Brettern, die die Welten bilden. Wir führen dich, Jascha und Max, durch tiefe Dungeons, Häuserschluchten und noch viel mehr. Bist du mutig genug, dann schnapp dir einen Kaffee und setz dich zu uns.
Moin, ihr müßigen Marktbummler, und herzlich willkommen bei Board Game Bravery mit Jascha
und Max. Hallihallo.
Hallöchen. Wir sind mittlerweile bei Folge 3 angekommen und sprechen hier heute, wie angekündigt, über Hero Realms. Ein Spiel, was mal in eine ganz andere Richtung geht im Verhältnis zu dem, was wir bisher hatten. Wir haben ja jetzt schon Kennerspiele, Partyspiele, und jetzt sind wir, würde ich behaupten, ja auf so einer gesunden Mischung angekommen. Was meinst du, Max?
Ja, würde ich auch sagen. Wir gucken uns ja wirklich alles Mögliche aus allen möglichen Richtungen und Lagern da an. Und also Diversität ist ja auf jeden Fall bei den Spielen gegeben. Gerade weil wir jetzt mit Hero Realms ja auch ein klassisches Deckbuilding-Game uns thematisieren. Und einfach mal weg von aufwendigen Spielbrettern, Würfeln und leidigerweise auch von den Miepeln gehen. Aber wir haben dafür wunderschön gestaltete Karten dann in der Hand.
Ja, auf jeden Fall. Da nimmst du schon was vorweg. Ich glaube, das ist bei mir in den Tops auch schon gelandet. Da sind wir wahrscheinlich wieder überein am Ende.
Ja, wahrscheinlich. Wir könnten auch einfach anfangen, eine Top-Liste zu machen, weil ich glaube, meistens haben wir sowieso dieselben Pluspunkte an irgendwelchen Spielen.
Ich glaube es auch. Ich kann schon ankündigen, ich habe für Hero Realms wieder mehr als 3 Tops. Ich hoffe, das ist mir erlaubt. Ansonsten muss ich ein bisschen gucken, was ich davon rausnehme. Aber ich bin mal wieder ein kleiner Fan von dem Spiel. Nicht umsonst habe ich es vorgeschlagen. Kein Wunder also, dass mir da mehr gefällt als missfällt. Aber ja, da kommen wir ja noch zu.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben es auch seinerzeit, als ihr das neu hattet, sehr, sehr viel und sehr, sehr ausgiebig gespielt. Und Jascha war dann auch der Grund, warum das auch den Weg in mein Spieleregal gefunden hat. Also Success. Wir haben es zweimal, in zwei unterschiedlichen Sprachen sogar.
Ich würde sagen, damit gebe ich direkt mal an dich, Max, denn du wirst uns wie immer so ein paar Eckdaten zu Hero Realms geben und uns erzählen, worum es überhaupt geht und womit wir es da zu tun haben.
So machen wir das. Also Hero Realms, wie wir schon gerade so ein bisschen vorschadet haben, ist ein ganz klassisches Deckbuilding-Game. Für euch Spielende da draußen, die jetzt nicht wissen, was ein Deckbuilding-Game an sich beinhaltet. Ihr stellt euch im Spielverlauf ein Deck zusammen. Ihr bekommt ein Startdeck von 10 Karten dazu, in denen ihr in diesem Falle bei Hero Realms Gold habt, um euer Deck zu verbessern, und Kampfkraft habt, um eure Gegner zu besiegen. Dabei muss man einfach wieder sagen, wie bei vielen Kartenspielen oder bei fast allen Kartenspielen, die ich so in der Hinsicht kenne, ist das Ziel, deinen Gegner auf 0 Gesundheit zu bringen. Ganz plain und simple, finde ich immer schön, wenn solche Spiele so straightforward sind. Dabei baut ihr halt euer Deck zusammen, da kommen wir auch nachher noch ein bisschen genauer zu, wie das alles so funktioniert. Das Ganze ist designt worden von Robert Doherty und Darwin Castle und ist wundervoll illustriert worden von Randy Delvin, Vito Gusaldi und Antonis Papantoniou. Gepublished wird es grundsätzlich von Wise Wizard Games. Das ist so der Release fast überall auf der Welt in Englisch. Die deutsche Lokalisierung wurde von ADC Blackfire Entertainment gemacht, die auch einen sehr, sehr guten Game Support an sich leisten. Also da kann ich auch nur eine Empfehlung aussprechen, was so Hüllen, Deckboxen, alles Mögliche angeht. Für andere Spiele, die sind vorn mit dabei, und das ist unter anderem unsere deutsche Stelle sozusagen mit Blackfire. Die sitzen auch noch in Tschechien und an ein paar anderen Standorten. Aber wenn man Blackfire ADC Entertainment GmbH hat, dann hat man wirklich den deutschen Ableger und den deutschen Standort davon. Also alles zu Hause gemacht sozusagen. Zumindest die Lokalisierung. Ja, gespoilert haben wir ja auch schon, dass es, wie gesagt, ein Deckbuilding-Game ist. Es ist an der Stelle, da ihr eure Mitspielenden auf 0 Punkte bringen müsst, ein kompetitives Deckbuilding-Game, was allerdings, wie ich finde, auch einen schönen Faktor hat, denn man kann es auch miteinander spielen. Man kann eine Kampagne kaufen für dieses Spiel und kann dann dazu kooperativ irgendwelchen Bossen auf die Nase hauen. Das geht alles. Dementsprechend so kompetitiv, kooperativ, hängt so ein bisschen von eurem Bock ab. Wollt ihr lieber kooperativ oder kompetitiv spielen? Allgemein können 2 bis 4 Spielende damit versorgt werden, mit der ganzen Geschichte. Boardgame Geek gibt die Community-Einschätzung Best at 2 dabei weiter. Also am meisten Spaß macht es mit 2 Spielern laut Boardgame Geek Community.
Ach, okay, das ist interessant.
Ja, kann ich auch nicht so ganz teilen, muss ich ganz offen zugeben, weil mir das persönlich auch mehr Spaß macht, je mehr Interaktionspunkte Gesprächspartner ich am Tisch sitzen habe.
Ich werde später nochmal darauf zu sprechen kommen, wie problematisch so der Spielverlauf werden kann, wenn man mit mehr als zwei Personen spielt. Also vielleicht wird das dann auch eine Rolle spielen. Also auf das Thema kommen wir, glaube ich, gleich noch zurück. Aber aus dem Stand finde ich das interessant, dass die Einschätzung da kommt. Vielleicht bin ich dann ja am Ende mit meiner eigenen Überlegung gar nicht so auf dem Holzweg, aber später mehr dazu.
Genau. Ja, wie gesagt, also das ist auch nur die Boardgame-Geek-Einschätzung. Das sind halt, ist halt die Meinung von Leuten gebündelt. Muss man jetzt auch wieder drüber nachdenken, nur weil Millionen Leute irgendwas denken, ist es trotzdem nicht gleich richtig und wahr. Ein wahres Wort. Das ist einfach so. Von daher, macht euch dazu einfach euer eigenes Bild. Wir finden es mit mehr Spielenden am Tisch cooler. Vielleicht findet ihr es zu zweit cooler. Das bleibt euch überlassen. Oder zu dritt, je nachdem, auch wie viele Personen ihr in eurem Haushalt zur Verfügung habt, um das überhaupt zu spielen. Ne? Fehlt einem ja vielleicht auch so ein bisschen der Vergleichswert im Zweifel. So, was es an Erweiterungen gibt, kommt jetzt wirklich eine leicht erschlagende Zahl deklariert. Es sind insgesamt 34 Erweiterungsmöglichkeiten für dieses Spiel. Wow. Derzeitig released. Kann ich aber gleich schon ein bisschen entschärfen, es sind unglaublich viele Promokarten dabei. So Einzelpromokarten werden auch gerade auf Seiten wie BoardGameGeek natürlich als Erweiterungsmöglichkeit geführt, sind aber natürlich nicht normal im Handel erhältlich und auch nicht zwingend erforderlich, um das Spiel wirklich vernünftig spielen zu können. Das muss man auch ganz klar sagen.
Es ist also nicht so, dass man 34 Mal den Spielpreis nochmal ausgeben kann und dann auch das 34-fache an Spielmaterial hat, sondern das hält sich ein bisschen in Grenzen.
Genau. Ganz wichtig ist auch zum Beispiel, dass diese Erweiterungen, da komme ich ja auch gleich noch zu, dass diese Erweiterungen in einem Preissegment liegen, wo man echt sagt, da kriegst du was für dein Geld. Ne? Also nicht teuer und viel Inhalt. Die hauptsächlichen Erweiterungen, die so wirklich ins Gewicht fallen bei der ganzen Geschichte, sind zum einen die ersten Erweiterungen, die sie damals rausgebracht haben. Die fünf Charakterklassen, Ranger, Mage, Fighter, Cleric und Thief ist es, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. Irgendwer möge mich steinigen, wenn ich jetzt gerade falsch liege. Ich glaube, das waren die Grunderweiterungen, die man so hatte. Und die zwei Bosse. Es gab einen Drachen und ein Lich als Boss, den man noch so dazu kaufen konnte. Das war in so Booster-Pack-Packungen. Jeder, der mal ein Trading-Card-Game wie Pokémon, Magic oder was auch immer gespielt hat, weiß, was ich meine, wenn ich Booster-Packungen sage. Die reißt ja auf, dann ist die Packung Fujikato und die Karten kommen ins Grundspiel. Fertig.
Die sind aber nicht randomisiert wie jetzt bei Pokémon oder man weiß, was man kauft.
Zum Glück nicht, genau. Also wenn ihr vorne das Mage-Pack kauft, dann kauft ihr auch immer den Inhalt des Mage-Packs und nicht irgendeinen zufälligen Brimborium.
Wir sind ja hier nicht bei Electronic Arts oder
genau. Da könnt ihr auch drüber nachdenken. Lootboxen.
Lootboxen in Heroes. Ah ja, cool.
Nee, ich meine jetzt für uns. Irgendwann mal Lootboxen. Oder dass du einen Teil der Folge als DLC kaufen musst.
Wow. Und wenn ich ein bisschen Schneiderarbeit investiere, dann gibt es jede zweite Minute hinter der Paywall im Grunde genommen. Und dann kann man uns nur so abgehackt hören. Ja. Das ist doch was.
Ja, so wird man die Follower über Nacht wieder los.
Ist jetzt vollkommen off-topic, aber ich habe letztens ein Video gesehen von der GameStar, wo es um das neue Diablo-Mobile-Game geht, Diablo Immortal.
Oh, und ja,
ich meine, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber um einen Charakter voll, also wirklich auf sämtliche Maximalwerte zu bringen, braucht es, glaube ich, nach der Rechnung entweder 100.000 oder 1 Million Euro.
Ich glaube, es waren 100.000. Ich erinnere mich da auch an das Gesicht von Maurice von der GameStar, wie er wirklich völlig entsetzt auf diesem Thumbnail schaute. Wir haben es noch nicht geguckt, aber es ist mir auch sofort ins Auge gestochen. Allein weil Maurice so entrüstet, frustriert guckt.
Ja, ich hab's mir auch noch nicht angeschaut, aber ist ja schön, wenn Jeff Bezos da seinen Maximalcharakter spielen kann. Toller Service für ihn, aber na gut. Das nur am Rande. So ist es bei HeroRealms zum Glück nicht.
Nee, das definitiv nicht. Und die eben gerade schon angesprochenen Kampagnenerweiterungen, momentan zwei an der Zahl verfügbar, die sind die teureren Erweiterungen für das Ganze. Die sorgen dafür, dass ihr dieses Spiel im Koop spielen könnt. Wenn ihr diese beiden Koop-Erweiterungen nicht habt, geht es nur kompetitiv gegeneinander. Das Grundspiel und die Kampagnen, hatte ich ja gerade schon angesprochen, sind ungefähr gleich teuer. Das Grundspiel liegt, je nachdem, wo ihr es kauft, so zwischen 15 und 20 Euro, an manche Stelle auch ein bisschen mehr, 25 auch schon gesehen, aber so die grobe Preisspanne bewegt sich so bei einem 20. Das zahlt ihr auch für die beiden Kampagnendinger, für die eine ein bisschen mehr, für die andere ein bisschen weniger. Infolgedessen grob ausgependelt, so zwischen 15 und 20 Euro auch die beiden. Diese ganzen Booster-Erweiterungen, wie zum Beispiel die Charakterklassen oder ähnliches, die kriegt ihr schon für kleineres Geld, die gibt es schon ab 5 Euro teilweise. Ich habe jetzt bei der Recherche zum Beispiel auch ein Angebot gesehen, wo man die Schurken, also die Diebesklasse, für, glaube ich, 3,50 Euro kaufen konnte. Augen auf und Angebote shoppen, dann kriegt ihr das auch super günstig, alles zusammen im Zweifel. Über die neueste Erweiterung der Kampagne, beziehungsweise über den Kickstarter dazu, kamen auch Völker mit dazu. Das heißt, ihr alle da draußen könnt jetzt endlich euren elfischen Ranger spielen oder den zwergischen Kleriker, das geht jetzt. Wollte ich nur mal eingeworfen haben.
Endlich.
Von Komplexität kann man tatsächlich, also finde ich das Boardgame Geek Ranking tatsächlich ein bisschen irreführend. Die geben nur eine 1,89 von 5 da, die Community, was das Ganze als sehr, sehr seicht vom Komplexitätsgrad her beschreibt. Gehe ich insoweit ein Stück weit mit konform, weil auch hier Hero Realms ganz stark wieder davon lebt, mit wem und wie spielst du das Ganze überhaupt? Mhm. Weil klar, wenn ich das jetzt irgendwie mit meinen Kids am Tisch spiele, wird das weniger Tiefe haben, als wenn ich das jetzt mit Magic-Turnierspielern spiele. Die gehen ganz anders als an so eine Sache ran. Es gibt übrigens auch Turniere für Hero Realms, das nur mal so an der Stelle. Also die Komplexität schwankt wirklich ganz stark davon, mit wem spiele ich es eigentlich.
Und das ist auch ein ganz guter Punkt, den du ansprichst, weil ich denke, die Leute, die bei Boardgame Geek diese Bewertung geben, das wird eher dieser Typus an Spieler sein. Die SpielerInnen, die da auf dieser Website ihre Bewertung abgeben, die haben wahrscheinlich Erfahrung in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ja. Weil, wie so oft bei User-Kritiken, die Leute mit den stärksten Meinungen sind am lautesten. Wird da wahrscheinlich auch gelten. Also ich als normaler Spieler würde gar nicht auf die Idee kommen, das zu bewerten. Da muss man schon ein bisschen in dem Hobby und in der Szene, glaube ich, größer drin sein, um da regelmäßig seine Meinung abzugeben.
Ja, es ist ja auch das klassische, zum Beispiel im Computerspielebereich, das Metacritics-Problem. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel jetzt. Ich glaube, es war doch das Warcraft-Remake, was so abgrundtief in den Boden gerentet wurde. Was die schlechteste Metacritics-Bewertung der Geschichte von Metacritic hat. Ich glaube, mit irgendwie nur noch. Ich glaube, die haben sogar eine Null gekriegt bei Metacritic im User-Voting.
Ich glaube auch. Und daran spiegelt sich dann gar nicht die eigentliche Qualität von dem Spiel wieder, sondern die Enttäuschung, weil ich meine, das Spiel ist spielbar und wenn es das alte Warcraft 3 nicht gegeben hätte als Vergleich, dann hätte das nie im Leben so eine schlechte Wertung verdient. Also neutral ist es nicht. Ja,
vor allen Dingen auch die schlechte Publicity, die Blizzard damit gemacht hat, weil sie Sachen versprochen haben, die sie nicht eingehalten haben.
Ja, ne? Genau, das ist es. Also da steckt aber auf jeden Fall so ein emotionaler Wert mit drin.
Ganz erheblich.
Aber wir schweifen schon wieder ab.
Das ist auch vollkommen in Ordnung, das darf auch ruhig mal sein. Ja, aber das war es von mir, glaube ich, soweit zur Erklärung, was Hero Realms eigentlich ist. Also ganz cooles Deckbuilding-Game eigentlich.
Ja, würde ich auch sagen. Dann übernehme ich an der Stelle und spreche ein bisschen über die Story hinter Hero Realms. Dazu angemerkt, ich spreche über die Story von dem Grundspiel. In den Kampagnen, die es gibt, wird natürlich die Story ausgebaut und das ist auch dringend nötig, würde ich sagen. Denn in dem Grundspiel ist das, wie sich das für so ein Deckbuilding-Game gehört. Ja, die Story ist ordentlich banal. Da ist nicht wirklich viel rauszuholen. Das ist mehr so Alibi-mäßig erwähnt, dass es da ja diese Stadt gibt mit dem schönen Namen Tandar. Eine Handelsstadt, in der das Ganze hier stattfindet, was sehr schön zu diesem Deckbuilding-Prinzip passt. Auf den Markt gehen und Karten einkaufen. Aber dazu mehr, wenn wir über die Metapher sprechen. Ja, und ansonsten ist die Story gar nicht so groß ausgearbeitet. Es ist wohl so, dass es ein sehr, sehr großes Reich gibt, zu dem Tandar gehört, in dem jetzt Frieden herrscht, aber in dieser Handelsstadt selbst sind Konflikte ausgebrochen, wo es um Geld und um Macht geht, denn wie wir bei der Spielmechanik noch erfahren werden, mit Gold kann man tatsächlich alles kaufen, von Söldnern über Wertsachen bis hin zu irgendwelchen Zaubern. Und beim Blick in die Anleitung ist mir aufgefallen, dass es zu den Fraktionen, den einzelnen, fast nochmal genauso viel Story-Umfang gibt, wie zu dem eigentlichen Story-Teil, der so deklariert ist. Das fand ich dann doch wieder ganz nett. Es gibt da insgesamt 4 Fraktionen, die alle so einen kleinen Hintergrund bekommen. Es gibt einmal die Gilde, die haben hier die Farbe Blau, mit der sie immer gekennzeichnet sind. Die haben einen starken Fokus auf Handel und werden aber auch als eine kriminelle Vereinigung dargestellt. Wer sich für die Gilde entscheidet, ist also mehr der Money-Grabber-Typ, der viel einkaufen will, wenn die Synergien alle stimmen. Max freut sich schon.
Also ich wollte sagen, ich werde jetzt so leicht schief von Jascha angeguckt. Das ist, also fast alle meine Decks bei Herorams haben eine starke Blau-Komponente. Das kommen wir nachher noch zu, warum. Manchmal fühlt sich Blau ähnlich wie bei Magic. Die Magic-Spielenden dann draußen werden zu stehen. Blau ist Schummeln. Punkt.
Da spricht der innere Kaufmann bei Max. Die nächste Fraktion, das sind die Necros. Die sind von der Farbe her rot. Kann man auch sofort erkennen, wenn die Karten ausliegen. Das ist witzigerweise ein Kult, der laut Anleitung Leute jagt und Dämonen anbetet und alle solche Sachen. Und ich finde die Idee einfach sehr geil, dass diese Leute auf dem Marktplatz einem da begegnen und da so ihre Dienste anbieten, nachdem die in der Anleitung halt als, als so eine satanische, komische Kultgruppe da vorgestellt werden. Aber naja, ich meine, man ist halt tolerant in Tandar anscheinend.
Ja, und vor allen Dingen, ne, also im Endeffekt ist Religion doch auch nichts anderes als Kult mit genug Anhängern. Also, ne?
Das stimmt, ein Kult mit einer Armee.
Das muss man ja einfach so sagen. Und die bieten ja ihre Dienste da einfach nur an. Das ist ja das Ding, die wollen dich ja nicht mal missionieren, die suchen Arbeit. Die brauchen einfach Arbeit, Gold für ihre Machenschaften da.
Ja.
Sei es dann was auch immer, du musst ja nicht nachfragen. Du musst ja nicht nachfragen, wofür sie das Gold verwenden.
Das sind lupenreine Demokraten, die wir da einkaufen können und die uns helfen. Das ist schön.
Wichtig nur, keine Drogen und kein Alkohol. Das musst du vorher abklären.
Das geht dann wieder nicht. Genau. Die dritte Fraktion ist das Imperium. Die sind in so einem Gold- beziehungsweise gelb, weiß, wie auch immer, so die strahlenden Ritter. Ich habe sofort so Paladin-Vibes aus der World of Warcraft, beziehungsweise der Warcraft-Schiene empfangen, als ich die gesehen habe.
Ja, das kriegt man auch ganz stark, weil von einer Karte, wir suchen das Artwork gerne mal für den Insta-Post raus, Christoph heißt der, glaube ich.
Ich glaube auch der.
Die Schulterpolster von seiner Rüstung sind nah am WoW-Paladin-Feed. Ich gucke nicht nach links und rechts, weil meine Schulterplatten alles verdecken. Und sie heilen einfach wie nichts Gutes, diese Karten. Also
ja.
Das ist wirklich nicht mehr schön.
Ja, willst du dich umschauen können oder willst du geschützt sein? Also,
ja, aber wirklich, es ist wirklich sehr, sehr, sehr fluffig dann.
Genau. Das Imperium ist meiner Meinung nach auch ganz schön fett, was den Story-Hintergrund angeht. Die haben alles, also Kämpfer, Magier, Heiler, Drachen, alles mit drin. Also, dass die... Oh, ich wollte gerade sagen, dass die nicht dieses Land beherrschen, wundert, aber die beherrschen das Land. Also.
Ja, ich wollte sagen, sie sind das Imperium.
Das passt schon.
Dam.
Genau. Und zu guter Letzt gibt es noch die Wildnis-Fraktion. Da habe ich wieder Vibes aus einem anderen Franchise bekommen. Die erinnern mich nämlich voll an die Scoia'tael bei The Witcher. Da sind nämlich die ganzen, in Anführungsstrichen, Anderlinge drin, also Elfen, Orks, Trolle, auch so ein paar intelligentere Tiere und Nomaden, also durchaus auch Menschen, die da mitmischen und die sind so die typische druidische Waldelfen-Natur-Truppe, wie man sie aus verschiedenen Fantasy-Genres, Fantasy-Franchises
kennt. Wie man früher bei WoW so liebevoll gesagt hat, Baumkuschler.
Ja. Die ganzen Baumkuschler haben sich alle unter dem Symbol der grünen Pfote vereinigt. Und
genau. Sag doch lieber Pranke. Wir sind hier immer in einem epischen Wettstreit um die Macht in Tandar. Da werden wir nicht sagen, dass das Banner die Pfote ist. Denn dann lachen uns alle aus.
Okay. Also die grüne Tapsen-Fraktion hat genau wie alle anderen Fraktionen natürlich auch spielerische Besonderheiten. Das kann man sich denken bei einem Deckbuilding-Game, je nachdem, auf welche Fraktion man sich spezialisiert. Bekommt man unterschiedliche Synergieeffekte. Alles hat so sein Ding. Wir haben gerade gesagt, bei der Gilde ist es der Handel. Bei den anderen Fraktionen würde ich aber eher im Metaphernteil drauf zu sprechen kommen, wenn du uns nicht gleich bei den Mechaniken schon ein bisschen was erklärst, wofür die eigentlich so stehen, spielmechanisch.
Das können wir ja kombinieren. Ich kann ja ein bisschen was in den Mechaniken erzählen und du greifst dann nochmal auf, wie die einzelnen herausstechenden Mechaniken bei den Herrschaften da auf unsere Metapher dann wieder hin.
Genau, so können wir es machen.
Da können wir uns, denke ich, mal abklatschen.
Richtig. Also kurzum, der Storyteil ist jetzt doch länger geworden, als ich dachte. Aber es ist wirklich so, der Text liest sich ganz kurz weg. In den Kampagnen haben sie es mehr ausgebreitet. Aber es ist nun mal auch ein Deckbuilding-Game, was... letzten Endes pure Mechanik ist, wo es um Effizienz geht, um guten Einsatz seiner Ressourcen. Und wen interessiert da die Story groß? Also wenn ich Fantasy mag, dann lese ich Tolkien und nicht die Anleitungen von Herorams.
Ja, und ich hake auch da mal einfach ein bisschen ein. Es ist mit dem Deckbuilding-System einfach auch ein relativ generisches Spielprinzip, wo du jedes beliebige Franchise, jede beliebige IP drüber klatschen kannst. Es ist einfach, ohne den Machern da jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, aber ein Deckbuilding-Game ist einfach ein sehr generisches Spielformat, was du prima adaptieren kannst. Bestes Beispiel haben sie selber sogar gemacht. Star Realms. Star Realms ist Hero Realms nur in Space.
Für die Science-Fiction-Freunde.
Genau, eben. Es ist exakt dasselbe. Es gibt auch Klassenerweiterungen. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile, weil ich habe es nicht, muss ich auch offen zugeben, ob sie jetzt mittlerweile eine Story-Erweiterung auch rausgebracht haben, wie diese Kampagnen jetzt hier für Hero Realms. Aber du kannst es halt toll drüberlegen. Du kannst, habe ich heute erst in einem Podcast gehört, du, zum Beispiel, und auch selber gespielt, du kannst bei Dune Empire, also Dune Imperium auf Deutsch, da ist es exakt selbe Prinzip. Sogar das Synergiesystem, zu dem wir gleich noch kommen, ist auch in Dune enthalten. Du hast auch die einzelnen Fraktionen zum Beispiel, hast du dann, es ist dann nicht wie bei Heroes mit dem Symbol gelöst, sondern unten auf der Karte steht dann Fremenbund drauf bei Dune. Das heißt, diesen Effekt löst du aus, wenn du andere Fremenkarten hast.
Ich erinnere mich an unsere letzte Folge zu den Spiel des Jahres Nominierungen, genau, wo du darüber ja schon gesprochen hast, dass die Synergien da bei dir ein bisschen selten ausgefallen sind. Das wird bei Hero Realms nicht passieren, eher im Gegenteil.
Ja, glaube ich bei uns auch daran, dass Tom das Spiel gerade frisch ausgepackt hatte und der Stapel noch nicht so gut durchgemischt war zu unserer Verteidigung.
Okay, dann würde ich sagen, können wir den Story-Teil eigentlich auch schon verlassen und wir gehen weiter zur Mechanik und Max kann uns erzählen, wie das Spiel überhaupt abläuft. Wie funktioniert es?
Also vom Grundsatz her fängt jeder Spieler mit einer Handvoll Karten an. 5 Karten für den letzten Spielenden am Tisch sozusagen. Es gibt ein bisschen Ausgleich, sage ich mal, dafür, dass man selbst vielleicht nicht der erste Spieler ist. Denn in der ersten Runde hat der erste Spielende einen gewissen Kartennachteil den anderen Spielern gegenüber. Es sind 3 Karten an der Stelle für den ersten Spielenden. Für den zweiten sind es dann 4 und für den dritten 5. Und ab da zieht ihr auch immer auf 5 Handkarten wieder auf. Heroes ist dahergehend relativ einfach, da ihr im Gegensatz zu vielen anderen Kartenspielen euch nicht überlegen müsst, spiele ich diese Karte jetzt oder spiele ich sie nicht? Ihr spielt alle Karten auf eurer Hand. Das ist ein sehr, sehr schöner Straightforward-Weg, um ein Kartenspiel zu machen, weil keiner kann irgendwie Karten zurückhalten und man muss nicht irgendwie überlegen, oh, bringt mir die Karte nächste Runde noch mehr? Nein, wenn ich sie jetzt auf der Hand habe, muss ich sie einfach spielen, egal ob sie mir jetzt gerade viel bringt oder nicht. Also ein bisschen aus dem, was man hat, das Beste zu machen. Aber das führt schon ein bisschen weiter in die Mechanik rein. Grundsätzlich gliedert sich das Spiel einfach in eine Hauptphase, in die Discard-Phase, wo ihr dann eure Handkarten auslegt und dann in die Draw-Phase, wo ihr wieder neu aufzieht. Das ist jeder Spielablauf für jeden Spielenden am Tisch. Plain, simple.
Und vor allem auch kein Intervenieren, ne? Sondern die Spieler machen ihre Züge der Reihe nach und man kann sich im Grunde zurücklehnen und gucken, wenn man seinen Zug fertig hat.
Genau.
Kann man drüber streiten, ob man das mag, so zur Untätigkeit verdammt zu sein. Es gibt ja Spiele, die durchaus synchron ablaufen, aber andererseits, ja, hat man eben ein bisschen Ruhe zwischendurch.
Genau, also es ist vom Grundsatz her, wie du schon sagtest, man ist zur Untätigkeit verdammt, aber man kann ja in seinem Zug, da kommen wir auch später noch zu, wenn wir so ein bisschen auf die Mechaniken des Ganzen und die Metapher dahinter eingehen. Man kann zum Beispiel auch die Hand seines Gegenübers, jetzt komme ich wieder in den Kartenspieler-Fachjargon, man kann die Hand seines Gegners angreifen. Infolgedessen, es gibt Karten, die sagen, ein Spieler deiner Wahl legt eine Karte ab. Wir haben festgestellt, die 3 Phasen sind Main, Discard, Draw. Ihr zieht also erst am Ende eurer Runde wieder neu auf. Das heißt, wenn Jascha mich 2 Karten discarden lässt, dann habe ich 2 Karten weniger in der Hand für meine Runde. Das kann teilweise ganz schön entscheidend sein. Dass so kleine Karten, weil ihr habt nur 5 Karten auf der Hand, fehlt euch eine Karte, fehlen euch 20% eurer Hand. Das kann manchmal wirklich, wirklich Züge ganz schön ruinieren auf gut Deutsch. Also da kommen wir jetzt auch schon ein bisschen zu dem, was man in der Main-Phase so machen kann. Denn während eurer Main-Phase könnt ihr die verschiedenen Aktionen eurer Hauptphase machen. Ihr könnt eine Karte von eurer Hand spielen, ihr könnt Champions erschöpfen. Was das genau ist, kommen wir gleich noch zu, das sind die unterschiedlichen Kartentypen. Ihr könnt Champions erschöpfen oder irgendwelche anderen Fähigkeiten aktivieren, die auf euren Karten stehen. Und ihr könnt Gold benutzen, um neue Karten zu akquirieren, zu rekrutieren vom Marktplatz aus. Der Marktplatz sind 5 Karten in der Mitte, die immer aufgefüllt werden, sobald einer was wegkauft. Das Ganze läuft so, gekaufte Karten gehen in den eigenen Ablagestapel. Das heißt, ihr habt sie nicht sofort zur Verfügung, außer, kommen wir nachher bei den Mechaniken noch zu, ihr spielt eine bestimmte Farbe. Die wiederum macht es möglich. Playing Cards ist ein relativ einfacher Step in eurer gesamten Main Phase, denn da spielt ihr die Handkarten aus, die ihr auf der Hand habt. Plain und simple, das machen, was draufsteht, entsprechende Synergien auslösen, kommen wir vielleicht auch nochmal so im Metapher-Teil mit zu. Es gibt bestimmte Karten, die lösen Synergien aus, wenn ihr andere Karten dieser Fraktion habt. Zum Beispiel, wenn ihr zwei Fraktionen, also zwei Karten der Wildnis habt, der kleinen grünen Tapser, dann löst noch ein zusätzlicher Effekt aus. Es kann mehr Schaden sein, es kann eine Karte ziehen sein. Das kann, bei manchen Fraktionen kann das sogar Heilung sein. Ne? Also es kann alles Mögliche sein und ist deswegen so ein kritischer oder so ein crucial Aspekt an der ganzen Sache, weil man wirklich diese Synergien bauen muss, weil es einfach so unglaublich stark wird. Ja, schon, ich habe letztens eine Runde gespielt, um es wieder einzugrooven, und durch die ganzen Synergien, die ich da drin hatte, hatte ich dann in einem Zug auf einmal, glaube ich, bei dir 26 Schaden oder so?
Ja, ich glaube aus dem Nichts. Vorher im Zug waren es irgendwie noch 7 oder so.
Genau.
Und auf einmal warst du bei 26.
Genau, und das war dann halt gut gezogen, gute Synergien gehabt. Und kurz zur Erklärung, man hat nur 50 Lebenspunkte.
Das geht flott.
Das geht flott nach unten. Das ist über die Hälfte an Schaden gewesen plötzlich.
Ganz wichtig zum Kartenablegen, finde ich, ist noch zu erwähnen, dass die Karten auf der Hand nichts kosten. Das heißt, man kann alles, was man auf der Hand hat, abspielen. Anders als, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, bei Magic, wo du ja diese Landschaftskarten irgendwie brauchst als Ressource.
Genau.
Und das macht Hero Realms noch unter den ganzen Deckbuilding-Games, die es so gibt, ein bisschen zugänglicher, finde ich, dass man sich da nicht auch noch Gedanken drüber machen muss. Das spielt wahrscheinlich auch in diese Boardgame-Geek-Wertung mit rein von Roundabout 2 waren es oder 1,9 irgendwas.
Ja.
Ne? Dass man da diesen Ressourcenaspekt begrenzt genau. hat.
Den kann man halt wirklich außen vor lassen, was das angeht. Es gibt drei Typen von Karten, die ihr in euer Deck tun könnt. Es sind Aktionen, Gegenstände, also Items und Champions. Plain and simple, die Champions sind quasi Krieger, die ihr anwerbt, die für eure Sache mitkämpfen. Die haben bestimmte Fähigkeiten, wenn sie ins Spiel kommen, und die haben bestimmte Fähigkeiten, wenn sie erschöpft werden. Erschöpfen ist ein nettes Symbol, das ist so ein Pfeil nach links, wie beim Abbiegen. Damit dreht ihr die Karte ein Stück seitwärts und erschöpft diesen Champion damit er seine Fähigkeit benutzen kann. Alle, die da draußen Trading Card Games spielen, ihr wisst, was ich genau meine an Bewegung, wenn ich das Wort Tappen benutze. Darfst du in anderen Spielen wohl nicht verwenden, so wie mein Informationsstand ist. Dementsprechend benutzt fast jedes andere Spiel das Wort Erschöpfen dafür oder Expend.
Weil Magic da Copyright drauf erhoben hat auf dieses Wort Tappen, wenn ich das richtig im Gedächtnis
genau,
habe.
Genau, ich bin
ist
auch der Meinung,
dass das albern? So ist. Also
es ist ein Begriff, was soll's, sie sind das Älteste. Magic ist so alt wie ich, also ne? Champions können viele spannende Dinge, bleiben dafür auch liegen. Die spielt ihr aus, die bleiben in einem Bereich vor euch liegen, bis sie mit Schaden zerstört werden. Das heißt, die könnt ihr auch für Synergien später verwenden, weil ein Champion des Imperiums, der gelben Fraktion, der liegt, zählt natürlich für die Synergie der gelben Karte, die ihr in der nächsten Runde spielt. Denn Synergien aktivieren sich dann, wenn ihr zwei Karten, also wenn ihr eine Karte dieser angeforderten Farbe bei der Synergie spielt. Das sind meistens die gleichen Farben. Ich glaube, es gibt keine einzige Karte, die eine andere Farbe als Synergie erfordert. Also kann man ruhig vereinfacht sagen, Synergien bilden sich, wenn ihr zwei Karten von der gleichen Fraktion legt. Die Farben sind unten dann auch klar gekennzeichnet mit dem Fraktionssymbol nochmal zusätzlich, dass ihr entsprechend einen Synergieeffekt damit auslösen könnt. Und das ist halt wichtig, diese Champions, die zählen dafür. Champions können noch eine tolle Sache. Denn wenn ein Champion ein kleines Wort über seinen Lebenspunkten stehen hat, nämlich Guard, also Wächter, dann beschützt er eure Lebenspunkte und die eurer anderen Champions ohne diese Fähigkeit, so lange bis er selber entweder erschöpft wird, weil ihr seine Fähigkeit benutzen möchtet, oder bis er von eurem Gegner abgeschossen wird. Ist auch ganz nett, kann einen in kritischen Situationen dann doch mal retten, wenn man dann plötzlich bei wenig Lebenspunkten drei Wächter da liegen hat und die Leute erstmal den Schaden aufwenden müssen, um diese Wächter abzuräumen, damit sie dann ohnehin schon niedrigen Lebenspunkte angreifen können im Zweifel.
Genau, die Wächter haben also so einen klassischen Taunt-Effekt. Genau. Ne? Also die müssen zerstört werden, bevor man sich anderen Zielen widmen kann. Das liegt dann nicht in deiner Entscheidung als Verteidiger, sondern das ist einfach so.
Genau, so ist es. Dann gibt es Ability Cards. Ability Cards sind einmalig, die spielt ihr, dann passiert da was. Kann zum Beispiel auch eine Synergie sein. Die werden aber am Ende des Zuges, also bei der Discard-Phase, abgelegt. Die gehen vom Spielfeld weg, die sind danach nicht mehr relevant. In diesem Zug triggern sie zwar noch die Synergien und alles, aber sie sind in der nächsten Runde im Ablagestapel. Das heißt, ihr könnt sie im Zweifel nicht mehr nachziehen. Abilities unterteilen sich noch so ein bisschen die von mir angesprochenen Synergien zum Beispiel heißen Verbündetenfähigkeiten oder Ally Abilities bei Hero Realms. Wir haben uns das aber irgendwie angewöhnt, das dazu Synergien zu sagen, weil es halt miteinander synergiert. Dann gibt es noch eine sogenannte Sacrifice Ability, die diese Karten haben können. Da ist so ein kleiner Mülleimer daneben, das ist relativ eindeutig. Diese Karte müsst ihr permanent bei euch aus dem Spiel entfernen für diese Runde. Ganz wichtig, wir sind hier nicht bei einem Legacy-Spiel. Fangt jetzt bitte nicht an, Karten zu zerreißen. Es ist ein videospielbares Spiel. Sacrificen bedeutet nur beiseite packen und in diesem Spieldurchlauf nicht mehr benutzen. Dann kann man natürlich noch, was ich gerade schon erzählt habe, für das Gold Karten acquiren. Das haben wir, denke ich mal, zu Genüge berichtet. Es gibt, und das ist meiner Meinung nach ein großes Manko, leider keine Möglichkeit, den Markt zu sprengen, sage ich jetzt mal. Weil wenn gerade am Anfang nur Karten mit 7, 8 und so an Goldkosten liegen, die kann man sich im Leben nicht leisten, weil das Startdeck meines Wissens nach, glaube ich, 5 oder 6 Goldmünzen umfasst und einen Rubin, der 2 Münzen wert ist. Das heißt, genau, man kann nur in einem super geringen Prozentsatz sich eine 6 goldteure Karte direkt am Anfang kaufen. Das kann so ein Spiel echt runterslowen und echt ein bisschen anstrengend für alle machen. Da kenne ich viele Leute, die das Hausrulen, dass du für einen gewissen Goldbetrag den Markt sprengen kannst, einmal alles abräumen, neu aufdecken. Wir haben es jetzt in letzter Zeit nicht so gespielt, aber das gibt es tatsächlich auch. Ist aber keine offizielle Regel vom Hersteller.
Es ist ja immer so, auf dem Markt liegen offen immer 5 Karten und daneben ist noch immer sozusagen als Notlösung das Juwel oder Flammenjuwel, ich weiß jetzt gar nicht
mehr. Fire Gem.
Flammenjuwel, genau. Ja. Das Ding ist mehr Geld wert und kann abgeworfen werden für, ich glaube, 2 Schaden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
Sogar gesacrificed, nicht nur abgeworfen,
genau, sondern sacrificed. Wobei das dann wieder auf diesen Stapel zurückkommt. Also diese Juwelen gibt es im Grunde genommen unbegrenzt viele.
Ja.
Das heißt, wenn man sich gerade nichts leisten kann von dem, von diesen 5 Karten, die ausgelegt sind, kann man da immer drauf zurückgreifen. Aber du hast natürlich recht, das bringt einem langfristig nichts, wenn der Markt nur aus 5er Karten aufwärts besteht, die am Anfang noch echt schwer zu bekommen sind.
Ja.
Und sobald eine Karte gekauft ist, wird auch sofort die nächste aufgedeckt. Also der Markt muss nicht leergeräumt werden einmal komplett, ne, sondern es wird direkt nachgefüllt, dass da immer 5 liegen.
Kann also auch sein, dass ihr die erste Karte kauft und danach kommen noch spannende weitere Karten, die aufgedeckt werden, die ihr immer Stückchen für Stückchen dann kaufen könnt, bis euer Goldpool leer ist. Ein weiterer Step ist natürlich das Attacking, das Angreifen eurer Gegner, was mit den entsprechenden Kampfsymbolen auf den Karten, die ihr spielt, geregelt wird. Davon habt ihr am Anfang einen Dolch und ein Kurzschwert in eurem Startdeck und es gibt diverse Fähigkeiten, Karten, Items und Champions, die das mit nach oben pushen und die da neue Schadenswerte mit raufbringen. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Ihr könnt diesen Schadenspool, diesen Combat-Pool, Kampfkraftpool beliebig verteilen. Ihr baut ihn mit euren Karten auf und wenn ihr dann 26 habt, könnt ihr auch mit 26 an 2 Spieler 13 Schaden machen, an einen 26 Schaden machen oder auf 5 Champions jeweils 5 und einen ins Gesicht. Ne? Also das könnt ihr frei wählen, wie ihr das wollt. Das gibt auch nochmal so eine kleine taktische Tiefe. Lasse ich den einen Champion da jetzt liegen, der hat keinen Wächter, aber der ist gut. Oder haue ich ihm die 4 Schaden, die der bräuchte, lieber direkt ins Gesicht? Ich weiß es nicht. Na, da kommt auch wieder so eine taktische Komponente rein, die ich finde, die diesem Spiel die gewisse Würze verleiht. Und ein gewisses Stück Diplomatie ist auch dabei. Wenn jemand die Karte, die ich gerade haben wollte, gekauft hat, dann bin ich eher bereit, ihm mit sehr viel Schaden ins Gesicht zu treten. Oder wenn jemand nur Heilung baut. Glaubt mir, Leute, die nur Imperiumskarten akquirieren, die haben automatisch einen Post-it über dem Kopf, der Schlag mich sagt. Vertraut mir.
Da kommen wir auch am Ende noch zu. Ich bin auch der Meinung, dass das Imperium relativ ungebalanced ist in diesem Spiel. Also wenn man da 2, 3 Schlüsselkarten sich sichern konnte, vielleicht können wir die gleich nochmal direkt ansprechen, dann hat man das Spiel, da hat man zumindest recht gute Chancen, das Spiel zu gewinnen.
Ja, das muss man jetzt auch nicht sagen. Also je nachdem, wie viele Gegner du hast, kann das schon immer noch ausschlaggebend sein, dass, also schon nicht so stark ausschlaggebend sein, dass du diese Karten hast, weil du musst sie auch ziehen. Gut, wir beide sind Kandidaten, wir dünnen unsere Decks ganz gut aus, da kommen wir gleich noch zu, wie das genau funktioniert. Aber wenn du immer nur dazu kaufst und dein Deck nicht ausdünnst, dann sinkt ja pro Zug die Chance, dass du diese Karte kriegst, die du brauchst. Und genau, dass die Synergien gleichzeitig funktionieren. Deswegen, das ist, wenn man nicht unbedingt, wie wir beide, relativ gezielt spielt, ist es immer noch kein Garant dafür, dass es einfach funktioniert und ein Autosieg wird. Ja, in der Discard-Phase, ihr nehmt alle Karten, die zum Beispiel Aktionen sind und sowas, das restliche Gold, was ihr nicht verbrauchen konntet, packt alles in den Discard-Pile.
Alles, was liegen bleibt, sind eventuell Champions, sofern sie nicht besiegt worden sind in der Runde.
Genau.
Jetzt habe ich Champions. Ja doch, Champions, doch, ist, Champions ja richtig. Ist richtig. Ich komme genau mal durcheinander mit dem Guardian und dem Champion.
Ja, ja, das ist ja eine Unterform. Und dann zieht ihr wieder auf 5 Karten auf. Sollte hierbei euer Nachziehstapel, also euer Deck leer gehen. Es gibt hier keinen Decktod, dass ihr verloren habt, wenn ihr keine Karten mehr habt, sonst wäre das ein sehr, sehr kurzes und sehr, sehr langweiliges Spiel. Ihr mischt einfach euren Ablagestapel wieder rein. Wichtig ist aber nur den aktuellen Ablagestapel. Damit könnt ihr keine Karten, die derzeit hier im Spiel befindlich sind, durch Nachzieheffekte während eures Zuges wieder reinschaffeln, weil die ja sozusagen schon praktisch im Ablagestapel wären. Nein, explizit bei der Discard-Phase werden sie erst in den Ablagestapel getan. Das ist auch für diejenigen von euch da draußen, die das ein wenig in Anführungsstrichen mit etwas kompetitiverem Gedanken irgendwann mal spielen werden, ist das auch ein wesentlicher Punkt. Ja, das war jetzt so, wie der Zug an sich abläuft. Relativ umfangreich das Ganze. Aber das klingt jetzt nur so erschlagend. Es ist wirklich, wenn man es 2-3 Mal eine Turn-Sequence gesehen hat, es ist super simpel. Ja. Es klingt aufgebauscht, es klingt groß, weil viele neue Begriffe, viele komische Sachen. Man kommt super schnell rein. Es ist wirklich sehr, sehr einsteigerfreundlich, hat eine super niedrige Einstiegshürde, finde ich einfach. Topo eigentlich so, was die Regeln angeht. Kommen wir eben einmal zu den kleinen Specialties der jeweiligen Fraktionen. Ein paar haben wir gerade schon angeschnitten. Du hattest, glaube ich, mit der Gilde bei dir eben gerade angefangen. Ich versuche also mal so in der Reihenfolge zu bleiben, die ihr eben gerade schon gehört habt. Die Gilde, hat Jascha ja schon beschrieben, ist so auf den Handel und das Ganze ausgelegt. Und auch das hier und da etwas krummere Geschäft. Infolgedessen sind die Synergien der Gilde häufig, dass man über die Kartenmechanik Gold bekommt, aber über die Synergien zum Beispiel entweder eine Karte, die man jetzt gerade rekrutiert oder akquiriert hat, zum Beispiel entgegen der eigentlichen Regel nicht in seinen Ablagestapel packt, sondern auf sein Deck oben drauflegen darf. Oder man noch eine Karte ziehen kann oder man zusätzlichen Schaden macht. Fokus liegt da aber tatsächlich auf der Kartenmechanik, dass ihr Karten kauft und direkt auf euer Deck legen könnt. Das ist so der Schwerpunkt, der im vernünftigen Spiel mit der Gilde tatsächlich auch die Stärke ausmacht. Dass ihr gerade gekaufte Dinge sofort oben drauflegen dürft und sie sofort in der nächsten Runde zur Verfügung hat. Klingt billig, ist aber, vertraut mir, unglaublich gut.
Ja, wenn man die richtige Karte dann kauft in dieser Runde und dabei den entsprechenden Synergieeffekt noch hat, dass diese fette Karte sofort auf den Nachziehstapel geht, das ist schon ein großer Moment.
Also die Skat-Spielenden unter euch da draußen, die Karten zählen können, werden mit Hero Rams ihre hämische Freude haben. Weil sobald man ein bisschen Ahnung davon hat, was man in diesem Haufen Karten drinnen liegen hat, den man da gerade baut, wird das einfach dumm gut, irgendwelche Synergien schon vorzubauen, weil man weiß, was man jetzt ungefähr ziehen müsste. Wundervoll. Also macht unglaublich viel Spaß. Willst du sonst die nächste Fraktion einfach mal vom Dings anschneiden?
Ja, ich mach mal weiter, weil bei meinem Metaphernteil, der gleich noch kommt, wäre das ja auch ganz gut untergebracht, weil die Fähigkeiten, die ergänzen sich.
Ich wollte sagen, das können wir eigentlich so ineinander verflechten, weil die Mechanik ist ja wie eine Metapher zur Geschichte eigentlich schon fast.
Ja, genau, so ist es. Die nächste Fraktion, wenn wir meine Reihenfolge wieder aufgreifen, das wären die Necros, die den Fokus vor allen Dingen auf Schaden, aufs Damage machen legen. Ja, ich habe mir da notiert, hirnlose Gewalt, das passt sehr gut zu diesen Zombies und Nekromanten, die da auch häufig als Einheiten drauf sind. Und das sieht schon alles recht gruselig aus. Es passt, dass mit denen nicht so gut Kirschen essen ist.
Ja, wobei man da, finde ich, tatsächlich hirnlose Gewalt vorsichtig definieren muss, glaube ich.
Nein, hirnlos ist in dem Spiel natürlich nichts, weil man das ja auch taktisch einsetzt.
Ja, ja, nee, also ich meinte jetzt nicht dich als Spieler, sondern ich meinte tatsächlich, dieses Hirnlose dieses Brute Force-mäßige würde ich einfach von den abgebildeten Lebewesen da drauf eher den Tatzen zuordnen. Aber erzähle ich dann gleich.
Achso, okay. Na gut, kannst du gleich einmal ausarbeiten. Eine Kernfähigkeit, für die Necros ausstehen, was keine andere Fraktion hat, ist, dass Karten nicht abwerfen, sondern, wie heißt es, discarden, opfern, genau. Also dieser Punkt, den Max gerade eben schon angesprochen hatte, das eigene Deck auszudünnen, das ist einer, wie ich finde, von zwei Momenten in jedem Hero Realms Spiel, wo man den Sweet Spot, sage ich mal, finden muss. Man muss irgendwann den Punkt finden, in dem man anfängt, unnütze alte Karten auszusortieren, damit man eben die Chance erhöht, gute Karten nachzuziehen. Also es ist nicht nur Deck Building, sondern auch Deck Optimization im Grunde genommen, ne? Also Altes muss weg, Neues muss rein. Und die Necros sind die Fraktion, die man da wählen sollte. Ich gehe mal weiter durch bei mir auf der Liste. Mhm. Als drittes hatten wir das Imperium, ne, die weiß, gelb, gold, astral leuchtenden
Engelsfigürchen,
die Paladine, ganz genau. Bei denen steht, wer hätte das gedacht, die Heilung im Fokus und Karten nachzuziehen. Also es geht beim Imperium, ja, man könnte sagen, um dieses Regenerationsbild. Nachschub fördern, heilen, ganz klassisch hier der Ritter auf seinem weißen Ross. Ja, da gibt es ja sogar eine Karte zu, mehr oder weniger.
Du hast ja, Christoph der irgendwas.
Sieht schon aus wie so ein Dornröschenprinz. Und zu guter Letzt die Tapsen-Fraktion, die Wildnis in Grün, die auch wieder passend zu meiner Scoia'tael-Assoziation aus dem Witcher-Universum, finde ich, sowas Guerilla-artiges hat. Also die haben so eine Mischung aus Schaden, allerdings nicht im Umfang wie die Necros, sondern die haben eher kleinere Schadenskarten, zwingen dich aber dazu, eben, was du schon angekündigt hattest, eben Karten aus deiner Hand ablegen zu müssen und damit eventuell dir den ganzen nächsten Zug zu versauen. Also ich behaupte, wenn man eine Karte ablegt, ist das schon ärgerlich, aber wenn es zwei werden, dann kannst du den nächsten Zug im Grunde genommen schon
ad acta legen,
wenn du nicht gerade hier irgendeine richtig dicke Superkarte auf der Hand hast. Es geht also darum, ja, wie gesagt, so ein bisschen Guerilla-mäßig die gegnerischen Reihen zu lichten, hier und da ein bisschen
Schaden. Versorgungswege abzuschneiden. Das war meine erste Assoziation zu den grünen Karten tatsächlich.
Genau. Also an der Stelle finde ich dieses Mechanik-Metaphern-Zusammenspiel echt überraschend gut. Also vielleicht ist das auch nur jetzt so meine wilde Fantasie und meine Beeinflussung aus anderen Franchises, die da reinkommt. Aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut.
Aber man muss auch sagen, das ist ja auch unser großer Vorteil, dass wir uns durchaus auch in Spielen noch eine eigene kleine Immersion mit dazu bauen, um es einfach schöner zu machen. Und jetzt kann ich das rausbringen, was ich eigentlich gerade eben sagen wollte. Von den abgebildeten Kreaturen sind nämlich tatsächlich die Grünen meines Erachtens nach eher so die hirnlose Gewalt, die Brute Force. Wenn du daran denkst, dass zum Beispiel viel Orks und sowas auf diesen Dingern drauf sind.
Orks gibt's ja auch bei den.
Dass du da, was du schon gesagt hast, Trolle hast. Du hast wilde Bestien, du hast Wölfe, die du auf die Gegner loslässt. Hier zum Beispiel in dem tollen Beispiel, was wir hier gerade nebenbei offen haben, hast du zum Beispiel die Fähigkeit Funke. Das ist einfach Feuerball, den du dem ins Gesicht wirfst quasi. Der Damage wird zum Beispiel auch höher dadurch, dass du dann Allies dabei hast. Also wieder diese verbündeten Fähigkeiten nutzt, was auch wieder für dein Guerilla-Taktik-Ding spricht, weil alleine bist du eher semi-optimal. Du machst Schaden, du nimmst dem Gegner vielleicht einen Versorgungsweg ab, aber die Masse macht's da ja. Je mehr, desto besser. Mhm. Und das kommt, finde ich, bei den grünen Karten auch sehr, sehr gut raus, die ihren Schadensoutput tatsächlich auch über die Masse entwickeln. Die roten Karten, also die Necros, die können es mit einzelnen Karten auch ganz schön ordentlich reinbrettern, müssen sich dafür teilweise auch opfern. Also es gibt auch da diese Sacrifice-Mechanik, dass nochmal richtig viel Schaden bei rumkommt, wenn du irgendwas opferst von denen. Und das sind teilweise echt keine kleinen Werte, wenn du da so eine Karte hast, die dann auf einmal 4 Schaden mehr macht, nur weil du sie permanent entfernst. Das können halt die 4 Schaden sein, die zum Ende fehlen. Ne?
Also ja klar, das kann der entscheidende Schlag.
Ist schon ganz nett. Und da finde ich das schön aufgegriffen, dass eben diese Guerilla-Taktik da durch eben die Masse an Stärke gewinnt und eben auch diese Karten abschneidet für den Versorgungsweg. Total cool eigentlich.
Ja, der Elfen-Vietkong.
Das gefällt mir tatsächlich auch sehr, sehr gut. Und was du schon zu dem Imperium gesagt hast, ne, das sind halt die strahlenden Schulterpanzer.
Einen habe ich noch. Wir haben gerade über das Deck ausdünnen gesprochen und da meinte ich schon, dass es da diesen einen Sweet Spot gibt, den man finden muss, den richtigen Zeitpunkt, wo man merkt, jetzt ist mein Deck mächtig genug, dass ich auch mal die weniger wertvollen Sachen wegschmeißen kann. Ich würde sagen, es gibt ganz am Anfang diesen Dolch und das Schwert, die jeweils nichts anderes tun, als 1 bzw. 2 Schaden zu machen, die können meiner Meinung nach sofort so schnell wie möglich rausfliegen. Also wenn ich anfange, auf die Necros zu spielen, dann schmeiße ich die weg, wenn ich Gelegenheit dazu habe, weil 1 Schaden zu machen,
Ja, ich tausche auch zum Anfang sehr, sehr gerne schon. Also ich bin tatsächlich anders als du, ich tausche eher die Goldmünzen.
Ach so.
Ich fange erst an, die Goldmünzen rauszuschmeißen und dann den Dolch.
Na gut, aber du spielst ja auch auf die Gilde, die aus anderer Quelle dann
massiv mehr Gold rausholt. Genau, zieht. Eben. Richtig. Das ist es halt.
Der zweite Punkt, wo man auch wieder das Timing in jeder Runde sich individuell festlegen muss, ist der Moment, wo man meiner Meinung nach aufhört, Geld zu beschaffen, in Geld zu investieren. Am Anfang ist eines meiner Hauptziele in der Regel, dass ich diese einfachen Münzenkarten, die ich auf der Hand habe, versuche zu ersetzen mit höherwertigen Sachen. Da gibt es zum Beispiel, ich glaube auch vom Imperium, gibt es die Vorräte oder so. Das ist eine Karte, die gibt einem, ich glaube, oh, ich müsste jetzt raten, ich glaube 2 Gold und heilt.
Genau, und als Ability heilt sie, glaube ich. Ich glaube, das Ding heißt der Zehnt oder so. Ich glaube, Tide heißt es. Ich glaube, die treiben da Kirchensteuer ein, so nach dem Motto.
Klassiker. Ne, und also ich versuche zuerst meine Geldressourcen zu optimieren, damit ich von da aus dann mich an die dickeren Karten ranwagen kann. Aber auch da ist halt irgendwann der Punkt erreicht, wo man schon ein paar mächtige Karten hat. Und dann muss man diesen Turn finden, wo man sich sagt, okay, jetzt muss ich langsam mal aufdrehen, damit ich auch nicht zurückbleibe, was den Schaden angeht oder die Heilung. Und wenn man wirklich gutes Timing hat, man schafft es wirklich, diesen Moment damit abzupassen, wo man sein eigenes Deck ausdünnen kann, wenn man die Necros und das Imperium irgendwie in einer guten Mischung hat, dann schafft man es vielleicht, das zusammen auch hinzubekommen. Dass man irgendwann den Punkt hat, wo man sagt, jetzt steige ich davon aus, hier immer weiter Geld anzuhäufen und ich bringe die kleineren Geldkarten, die mir weniger nützen, auf den, ich discarde die, ich entferne die aus dem Spiel komplett, dann geht's richtig rund, weil dann bei jeder Nachziehphase die Gefahr besteht, dass richtig fette Karten auf einmal nachziehen. Und dann geht das Spiel so richtig in die heiße Phase, finde ich. Dann hat man diesen Anfang-Aufbau überwunden und dann kommt in der Regel das doch recht kurze Finale, weil in dem Moment dauert das Spiel nicht mehr lang.
Ja, das ist definitiv richtig. Also es kürzt sich schon ungemein ab, wenn man es wirklich drauf anlegt. Und du hast tatsächlich recht, diese heiße Phase ist meistens das, wo anfangen die Spieler auszuscheiden. Weil wenn du jetzt nicht gerade einen sofort rausblastest, weil er zu viele gute Kombos kauft, das hatten wir ja auch schon durchaus mal, dass wir bei dir dann plötzlich so eine Dead-Ass-Kombo gesehen haben und sind dann zu dritt einmal über Jascha rüber gelatscht und dann war das Thema auch erledigt. Dann hatte die Dead-Ass-Kombo ihm halt nicht viel gebracht, außer einen toten Hintern. Und dann sowas kannst du halt auch haben. Das ist das, was ich sagte, nur diesem kleinen Diplomatie-Aspekt, dass es einfach auch ein bisschen drauf ankommt, wen mache ich mir eigentlich gerade zum Feind?
Ne? Ja, das hat ganz, ganz groteske Züge, wenn keiner so richtig traut, den ersten Move zu machen und wir da zu dritt oder zu viert sitzen und man achtet ganz penibel drauf, dass man alle auf einem gleich niedrigen HP-Stand bekommt, die Lebenspunkte überall gleichmäßig runterhaut, damit man nicht den Eindruck erweckt, man würde jetzt irgendwie eine Person ins Visier nehmen. Ja, und am Ende kriegt man dann die Quittung dafür, dann haben nämlich alle wenig Lebenspunkte und dann kommt es nur darauf an, bis einer das erste Mal genug Schaden aufbauen kann, ja, um einen dann in einem Zug rauszuhauen. Dann kommt die erste aggressive Aktion und die haut einen dann quasi direkt aus dem Leben raus.
Ja, da ist dann vorbei,
genau. Das ist ein Aspekt, wo ich gerade an die Boardgame-Geek-Bewertung so denke, wo ich mir das erklären kann, dass das Best Played by Two ist, nach deren Auffassung. Weil man da eben dieses umeinander rumtänzeln und ja, dieses psychische Hin und Her nicht so hat.
Ja, das stimmt schon. Das ist dann doch etwas mehr straightforward ins Gesicht. Aber ich denke mal, das ist schon eine schöne Ausführung von uns zur Metapher, würde ich mal behaupten. Dafür, dass wir zu Anfang gesagt haben, das Spiel hat eigentlich gar nicht so viel Story, haben wir da gerade ganz gut was drumherum erdacht und entwickelt.
Ja, das haben sie also wirklich gut gemacht. Ich finde, so dünn wie die Story eben ist, aber wie sie es dann umgesetzt haben, das passt dann doch ganz gut. Also die Fraktionen haben alle so ihr eigenes Feeling sozusagen, wenn man die spielt.
Ja, ich würde sagen, springen wir einfach gleich ohne viel Federlesen in den Look and Feel rein.
Ja.
Ich denke mal, bei Look and Feel werden wir uns da so ein bisschen gegenseitig die Klinke in die Hand geben. Ich habe ja anfangs schon die wunderschönen Artworks angesprochen, die unglaublich cool sind. Sie sind stimmig, sie zeigen das, was auf der Karte zu sehen ist, wird auch nochmal wunderschön visualisiert in einem tollen Zeichenstil, wie ich finde. Ja. Es sind gezeichnete Artworks, nicht irgendwie hier animiert oder Fotos oder sowas. Es sind wirklich wunderschön gezeichnete Artworks. Und bei den Klassen zum Beispiel hat man eine eigene Klassenborder für die spezifischen Karten, die dann dazukommen. Da sieht dann das vom Rogue sieht dann anders aus als die Karten vom Magier. Und das ist schon alles ein nettes, kleines Detail. Und die sind super gut leserlich, das muss man einfach so sagen. Man hat keine Karte, die man jetzt irgendwie gefühlt unter das Elektronenmikroskop halten muss, damit man den 6 Kilometer langen Regeltext lesen kann, sondern man hat auch kurze, stimmige Formulierungen, wie es jetzt genau zu machen ist.
Genau, ja. Es gibt kaum Platz irgendwie für Missverständlichkeiten bei der Formulierung. Wir haben hier gerade auf dem Bildschirm nebenbei, glaube ich, aus ein paar Add-ons noch Karten offen, wo dann durchaus ein bisschen längerer Text dran steht. Aber im Grundspiel gibt es wirklich auf den wenigsten Karten an sich Text unten bei den Effekten, die die Karten haben. Das läuft ganz viel über Zahlen und Symbole. Mhm. Und wir hatten ja in unserer letzten Folge zu den Kandidaten vom Spiel des Jahres, welches Spiel war es nochmal? Das war Living Forest.
Genau.
Wo wir das so gelobt hatten, dass da ja, die Spielteile selbst und die ganzen Elemente, die da beteiligt sind, ohne Text auskommen.
Das stimmt.
Und ja, ich denke mal, bei den Add-ons zu Hero Realms, da wollten sie eben ein bisschen Komplexität reinbringen und haben deswegen mehr Text drauf. Aber im Grundspiel läuft das ganz, ganz ähnlich. Es ist super intuitiv. Deswegen kann man es, glaube ich, auch schon mit älteren Kindern sogar auch spielen, weil immer ganz klar ist, was da passiert.
Das definitiv. Und die Karten, die Jascha jetzt gerade zum Beispiel angesprochen hat, die sind aus der ersten Kampagnenerweiterung, weil dabei für diese Klassen, die ihr wählen könnt, ein Level-System dazukommt. Ihr könnt den Schurken über diese Kampagne hinweg leveln und kriegt damit stärkere Fähigkeiten. Die sind fürs normale One-on-One-Spiel oder Two-on-Two, wie auch immer man es spielt, sind die nicht geeignet und nicht gedacht. Die sind explizit auf diese Kampagnenfertigkeiten zugeschnitten. Das ist schon ganz cool gemacht, aber wie gesagt, das führt auch zu einem bisschen mehr Regeltext, alleine schon, weil die Kampagnen ein eigenes Regelwerk haben. Mhm. Na, wie man die Bosse da spielt, die da kommen und. Ja, coole Karten trifft es eigentlich auch schon da wieder.
Ansonsten, die Karten selbst sind alle ja, Standardgröße, Standardmaterial. Das ist also vom Look and Feel her nichts
Nö, wertig gearbeitet. Die Rückseiten haben ein bisschen Haptik.
Ach so, okay.
Tatsächlich die Grundrückseiten ohne Hülle. Die haben so eine ganz leichte Struktur oben drauf.
Dass sie nicht rumflutschen.
Genau, aber durch das häufige Mischen sind einfach Hüllenpflicht.
Wie gesagt, das ist so simpel, wie die Darstellung auch ist, finde ich ein bisschen schade, dass das ganze Spiel wirklich auf so ein paar kleine nützliche Extras verzichtet. Also sogar der Lebenspunktemarker ist, wenn man keinen speziellen sich dazu kauft, sind das in der Standardedition zwei Karten. Eine Dezimalkarte und eine für die Einerstelle, die man dann entsprechend übereinander legt. Also es hat irgendwie so eine schlichte Eleganz, dass das alles aus Karten besteht, aber es wirkt dadurch, man würde doch gerne ein bisschen mehr haben, finde ich, an mancher Stelle.
Ja, sie haben sich da aufs Wesentliche begrenzt, aber musst auch wieder so sehen, für das Geld, was Hero Realms kostet, ist das auch okay, finde ich. Das muss man auch wieder so sagen. Du hast da wirklich ein ganz, ganz ordentliches Startdeck. Ich glaube, alle Karten bei Hero Realms integriert im Grundspiel sind ungefähr 100 Karten, die du da drin hast, Vollfarbe, bedruckt in einer vernünftigen Qualität für 20 Euro.
Das ist schon okay. Ja, stimmt schon.
Na, also das ist nicht viel Geld pro Karte. Das sind, glaube ich, grob geschätzt jetzt gerade 2 Cent pro Karte.
Ja, da hast du recht. Das passt dann in dem Sinne eigentlich schon. Dazu kommt, erfahrene BrettspielerInnen da draußen haben wahrscheinlich zu Hause ohnehin hier so Hitpoint-Zähler, Marker. Es gibt ja auch Apps, die sowas für einen erledigen mittlerweile. Also das ist jetzt kein essentieller Mangel an dem Spiel, aber ich hätte es einfach irgendwie nur hübsch gefunden. Hätte dem Ganzen nochmal so einen kleinen Pluspunkt dazugegeben, aber wahrscheinlich wäre es dann im Preis auch ein bisschen gestiegen.
Und die Verpackung wäre auch nicht mehr so schön gewesen, weil die Verpackung ist ja wirklich auch auf die Karten nur ausgelegt. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen.
Die Verpackung ist so ein schöner, schmaler Barren, wenn man so will.
Ja, genau.
Das kann man super schön noch in irgendeine Nische im Spieleregal stecken, das passt schon.
Das kannst du zur Not in irgendeine Schrankschublade legen und da fällt es nicht auf.
Genau, also man kann sagen, simpel, aber gut.
Zum Look, ja, definitiv.
So hätte ich es jetzt ausgedrückt.
Was ich bei der Verpackung eigentlich noch sagen muss, was ich ja gerade schon mit angesprochen habe, dass sie eher pragmatisch ist. Na, also sie ist darauf ausgelegt, die Karten zu halten. Das war es auch schon. Keine sonderlichen Zusatzdetails oder sowas. Die Charakterklassen und Bosse sind sogar eben nur diese Booster-Packets, die du halt aufreißt und danach hast du die Karten an der Backe. Ne, also muss tatsächlich auch noch, das kommt später auch noch auf meiner Top- und Flop-Liste, du musst halt eine Zusatzbox im Zweifel kaufen. Ne? Mhm. Was ich aber ziemlich cool finde, muss ich sagen, wobei das tatsächlich, bin ich der Meinung, auch nicht vom Hersteller direkt ist, aber die Lizenz dazu wurde, glaube ich, vergeben an den Publisher Blackfire, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ich habe es online leider nicht mehr finden können. Diese Hüllen mit dem Hero Realms Back. Also es gibt wirklich Kartenhüllen spezifisch für Hero Realms vorgesehen, die explizit diesen Kartenrücken nochmal haben. Dass sie eben nicht diese klassischen, keine Ahnung, Ultra Pro oder von wo auch immer ihre Hüllen bezieht, Dragon, Shield, whatever, diesen farbigen, schwarzen, weißen, keine Ahnung, pinken Hintergrund habt, sondern wirklich den expliziten hier Hero Realms Kartenrücken. Das finde ich, das ist so ein liebevolles kleines Detail, dass man das tatsächlich kaufen kann. Die sind fast immer ausverkauft, aber man kann sie theoretisch kaufen.
Das geht jetzt über den Look and Feel des eigentlichen Spiels ein bisschen hinaus, aber ich muss auch sagen, diese Sleeves haben wir ja auch Und die sind auch sehr, sehr hochwertig gemacht. Also die gehen, die reißen nicht ein an den Seiten. Das ist ja der Klassiker, gerade wenn du die mit der Hand durchmischst, wenn sich dann oben in der offenen Seite dieser Hülle da irgendwie eine Karte verfängt, dann reißt das sofort ein. Also ist meine Erfahrung bei unserem Lovecraft-Letter, wo wir auch diese, die ja etwas größer dimensionierten Karten auch eingesleeved haben. Wenn da einmal die Karte mit der Spitze in die Öffnung bei einer anderen Karte so reinrutscht beim Mischen, dann reißt das sofort der Länge nach an der Seite so ein. Und das finde ich wahnsinnig ärgerlich.
Und an diesem Problem, da werden sich vielleicht auch viele Trading-Card-Spieler da draußen gerade einfeixen, merkt man, dass du kein Trading-Card-Game-Spieler bist. Daher kommt nämlich meine Monk-Angewohnheit, die Karten immer mit der Öffnung in eine Richtung zu drehen. Weil du dir nämlich als Trading-Card-Spieler angewöhnst, unten in die Dinger reinzuschaffeln. Seitlich unten in die Ecke. Dann hast du keinerlei Kontakt oben zu der Öffnung. Du kannst also technisch gesehen, wenn du nach unten reinmischst, nicht oben reinhaken und die Hüllen aufreißen.
Ich kann mir gerade überhaupt nicht, ich sehe deine Geste, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn man das macht. Das musst du mir
nach der Aufnahme zeige ich dir mal, was ich meine. Aber wie gesagt, die Trading Card Game Spieler da draußen, die werden wissen, was ich meine, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du auf ein Turnier schaffelst und es reißt dir eine Hülle ein.
Ja.
Weil dann musst du eine neue Hülle vorweisen, weil du darfst nicht mit einer eingerissenen Hülle spielen, weil das eine Kartenmarkierung darstellt.
Ja, na klar, das stimmt.
Leuchte und an rein. Der Stelle sitzt du da mit der Gumminase. Gut, man hat immer ein paar Spare-Hüllen dabei auf Turnieren, aber das ist schon echt sad dann, muss man einfach so sagen.
Ärgerlich. Aber gut zu wissen, dass es da Taktiken gibt, aber was wundere ich mich auch, ne, in dieser ganzen Szene, da gibt's ja... Hat ja jeder für alles schon mal sich 1000 Gedanken gemacht, wie man Probleme lösen kann.
Das definitiv. Ja, Tops und Flops, da werden wir uns wahrscheinlich wieder relativ deckend drüber unterhalten. Ich fange einfach mal stumpf mit meiner Liste an. Los. Ich finde toll, dass es so kurzweilig und schnell erklärt ist eigentlich vom Grundprinzip her. Das eigentliche Spiel kannst du jedem super schnell erklären, aber es gewinnt richtig taktische Tiefe, je öfter du spielst. Ich erinnere mich an diese Zeit zurück, wo wir sehr, sehr intensiv gespielt haben, als wir noch Nachbarn waren. Und wirklich, da dann teilweise Gefechte entstanden sind, die, also Packungsangabe sind, glaube ich, so 30 Minuten pro Spielrunde. Und wir haben dann da gefühlt 1,5 Stunden an einer Runde rumgedoktort, weil wir uns einfach nicht gegenseitig platt gekriegt haben. Weil Heilung, Schaden.
Zack, und Wächter, zack.
Das ging die ganze genau. Zeit nur so. Also das war ein Ping-Pong-Spiel vor dem Herrn. Das fand ich einfach unglaublich geil, was das an Komplexität dazu gegeben hat. Es ist mit dem Kampagnenmodus, ist das auch eine coole Sache, eine Art Rollenspiel umzusetzen, weil du eben diese Charakterklasse, die du da hast, levelst. Mit dem neuen The Village sind ja auch noch Völker dazugekommen, die du zusätzlich dazu noch in die Tiefe mit reinbringen kannst und. Auch eine nette Art, irgendwie auf dem Tisch ein Rollenspiel zu spielen, weil du Bosse vermöbelst. Das ist auch schon irgendwie ganz cool. Und auch in der Kampagne tatsächlich hier und da Entscheidungen treffen musst. Verfolge ich die oder verfolge ich die? Und je nachdem, was du machst, passieren andere Dinge. Ne? Also,
Ist auch schon ganz cool gemacht. Das ist schon cool. Für so ein Deckbuilding-Game ist das schon eine Storytiefe. Wie gesagt, was das im Grundspiel hat missen lassen, das kommt mit den Kampagnen auf jeden Fall nochmal zurück.
Haben sie später dann auch nachgebessert, ich wollte gerade sagen.
Genau. Vielleicht ist die Kritik ja da an der Stelle angekommen. Ich hatte nämlich auch gerade das Fehlen von Story als einen Flop ursprünglich markiert gehabt, habe mich dann aber dazu entschieden, als ich mal über die Kampagnen nachgedacht habe. Wir haben ja noch, also zumindest ich und meine Frau, wir haben noch keine Kampagne richtig durchgespielt. Aber ich weiß aus den ersten 2, 3 Missionen oder so, die wir da hatten, dass da storymäßig sich echt viel tut. Deswegen habe ich das dann doch am Ende unter die Tops eingeordnet. Wenn ich das Grundspiel alleine betrachte, wäre es ein Flop für mich, die Story.
Ja, das stimmt natürlich. Die Story ist da natürlich eher floppy. Aber was soll's. Das letzte Top für mich ist einfach, dass tatsächlich der Hersteller selbst schon daran gedacht hat, Spielmodi mitzuliefern, wie man das auch mit mehr als 5 Spielenden spielen kann. Es gibt da zum Beispiel einen Modus, ich muss jetzt nochmal in die Anleitung schauen, wie genau sie ihn nennen, aber ich glaube, es heißt die Hydra. Dass du einen Hauptkopf sozusagen, einen Hauptspielenden in der Mitte hast und links und rechts 2 Nebenspielende. Und dasselbe auf der anderen Seite gespiegelt und dann wird in Teams gegeneinander gespielt. Man kann auch 2 gegen 2 spielen und so ein Kram. Das ist irgendwie auch ganz cool, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie haben halt explizit Regeln dafür schon direkt initial mitgeliefert. Das heißt, weniger Arbeit für die Community, sich noch coole Sachen auszudenken, weil das gibt es bei fast allen Spielen, dass sich irgendwelche Leute dann irgendwelche eigenen Modi ausdenken. Ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Spielarten ich für Magic kenne, wovon nicht mal ein Drittel vom eigentlichen Hersteller kommt, sondern den sich einfach irgendwelche Kasper-Leute ausgedacht haben und gesagt haben, das klingt nach einer coolen Idee, ich glaube, das machen wir jetzt.
Ja, Ja, das genau ist mir auch noch aufgefallen, als ich eben nochmal durch die Anleitung durchgegangen bin. Das sind auch gar nicht wenige. Ich glaube, es sind 4 oder mehr Sonderspielmodi, die da extra noch angegeben sind, falls man das eben nicht zu zweit im Standardverfahren gegeneinander spielen will. Okay, bist du mit deinen Tops durch soweit? Oder?
Ich bin soweit durch mit den Tops,
ja. Okay, dann leg ich mal los. Dadurch, dass du jetzt wieder so viel vorweggenommen hast, bleibe ich doch bei meinen 3 Tops. Ich habe dann da gar nicht... Das war von vornherein natürlich so geplant.
Natürlich, genau. Das war einfach mein Plan, Jascha auf seine Regeln runterzudrücken, dass er sich mal an die 3 Tops halten soll und hier nicht immer eine Extrawurst kriegt. Das ja, hat genau.
Super geklappt, sehr gut. Mein erster Top zu Hero Realms wäre der Wiederspielwert. Jede Runde, die man spielt, ist anders. Und das gilt insbesondere, wenn man es mit mehreren SpielerInnen spielt. Da gestalten sich ganz viele Elemente des Spiels komplett anders. Zum Beispiel ist es so, dass in einem One-on-One-Spiel ich nicht so häufig in die Verlegenheit komme, dass ich meine Fraktionen, die ich sammle, auf die ich hinarbeite, wirklich umstrukturieren muss. Ich habe immer genau im Blick, was du machst als mein Gegenspieler jetzt in diesem Fall und kann dann darauf reagieren. Wenn ich mit 4 spiele, das haben wir ja tatsächlich auch schon gehabt, dann kann ich am Anfang das kontrollierte Sammeln von Imperiumskarten oder von der Gilde recht schnell vergessen, weil 3 andere nach mir kommen, die mit demselben Kapital starten. Und dann hängt es auch ganz häufig davon ab, was der Markt überhaupt gerade so hergibt. Oftmals hat man am Anfang gar keine andere Wahl, als genau die Karte zu nehmen, die eben gerade da aufgedeckt liegt. Und dann gestaltet sich das als schwierig, seinen ursprünglichen Plan durchzuziehen. Wir haben alle unsere Lieblingsfraktionen. Das ist jetzt schon halbwegs so durchgekommen, glaube ich. Ich spiele ganz gerne das Imperium und die Wildnis. Hm. Und Max ist mehr der Gilden-Fan. Und wie gesagt, das gestaltet sich jedes Mal anders und man ist auch nicht selten gezwungen, mal über seinen Tellerrand rauszuschauen, weil man einfach merkt, hey, irgendwer klaut mir die ganzen Wildniskarten weg, jetzt gehe ich mal in eine Richtung, in der ich nicht so häufig unterwegs bin.
Wobei man da aber auch sagen muss, dass es tatsächlich ja auch kein, das vielleicht auch nochmal für euch da draußen klargestellt, es entsteht euch kein Schaden, wenn ihr jetzt blau-gelb spielen wollt und müsst aber mal eine grüne oder eine rote Karte nebenbei kaufen. Ja. Dadurch geht euch nichts kaputt, dadurch geht euch nichts verloren. Ihr habt halt nur einfach dann halt keine Karte für die rote Synergie im Zweifel auf dieser Karte.
Dazu kommt, dass es genug Karten gibt, die gar keinen Synergieeffekt haben. Genau. Also eben. Die Zauber gibt es so einige, die einfach nur einen Effekt haben, unabhängig davon, was ihr schon ausgespielt habt. Zum Beispiel gibt es bei den Necros diese Karte, das ist, glaube ich, Verwesen oder Verwelken oder wie die heißt. Die hat zwar einen Synergieeffekt, aber man braucht keine Synergie, um das eigentlich Interessante mit dieser Karte zu machen, nämlich das Deck auszudünnen, das eigene.
Ja.
Also da gibt einem das Spiel wirklich nicht so große Steine in den Weg, dass man wirklich hundertprozentig sich auf die eine Fraktion konzentrieren müsste. Man kommt mit einem bunten Misch ganz gut zurecht. Und manchmal ist man auch überrascht, weil man auf einmal passiv auf eine andere Fraktion umgestiegen ist, weil man keine andere Wahl hatte in dem Moment und damit dann überraschend gut fährt. Also solche Dinge passieren. Und das meine ich mit dem Wiederspielwert, der ist wirklich da. Das ist immer ein cooles Gefühl, immer was Neues.
Definitiv, ja.
Mein zweiter Punkt wäre, ich habe das mal so als generelle Fairness bezeichnet. Ich finde, Hero Realms bietet eine tolle Mischung aus Skill und Glück. Man kann planen, aber je mehr Spieler da sind, desto schwieriger wird das Ganze. Der Markt ist dabei immer so ein limitierender Faktor. Also ich habe, egal wie erfahren mein Gegenüber in diesem Spiel ist, dadurch, dass der Markt immer nur eingeschränkt was hergibt, werden die Pläne, wie wir gerade ja schon gesagt haben, nie so hundertprozentig aufgehen können. Es gilt immer ein bisschen zu improvisieren. Und selbst die erfahrensten SpielerInnen kommen dann wirklich in den Verzug, sich da neu zu orientieren, umzudenken und eine andere Schiene fahren zu müssen. Ein Vorteil hat man mit der Erfahrung, glaube ich, trotzdem, weil man routinierter in dem Spiel ist und allein die Karten schon gut kennt. Aber es ist nicht wie, wenn ich jetzt gegen einen super erfahrenen Magic-Spieler antreten würde, da hätte ich ja keine Schnitte. Also schätze ich das zumindest ein. Ich als jemand, der noch nie Magic gespielt hat, ich glaube, da steckt viel mehr Know-how hinter, als man bei Hero Realm jetzt ansammeln
kann. Wobei man aber auch einfach dazu sagen muss, bei Magic ist natürlich auch der Kartenpool ein erheblich größerer über die letzten 28 Jahre.
Ja, davon ganz zu schweigen, da hast du recht, natürlich. Und das ist, glaube ich, kein Top für Hero Realms an sich, sondern für viele Deckbuilding-Games. Das wird bei Magic nicht anders sein. Die Synergien sind einfach sowas von befriedigend. Ey, also wenn man da sitzt und man spielt eine Karte aus, die dann auf einmal vielleicht sogar 2 oder noch mehr Synergien eingehen kann mit anderen Karten, da sitzt man wirklich da und man freut sich einfach so sehr drüber, weil ich kann dann auf einmal mit dem Imperium kann ich mich heilen, ich kann noch eine Karte ziehen, ich kann die vielleicht direkt auf meinen Nachziehstapel oben drauflegen, wenn das auch noch passt. Und es kommen so viel zusammen, dass man da echt seine helle Freude dran hat. Also das ist wirklich immer, immer wieder ein tolles Gefühl.
Bei Magic haben wir für solche Leute wie uns beide ein Wort, Jascha, oder einen Namen. Und das nennt sich Johnny Combo Player. Und das ist wirklich, das ist ein Magic-Meme, das auch als Karten verewigt wurde. Also ich zeig dir das nachher mal ganz in Ruhe. Ach, cool. Und Magic bringt ab und an mal so Spaß-Editionen raus, die heißen dann Unhinged, Unglued und sowas. Immer das An davor sagt, es ist keine turnierlegale Version, das sind einfach Klamauk-Karten. Und okay. Da sind dann solche Sachen drin wie Johnny Combo Player oder sowas, also ganz, ganz toll.
Der quasi endlos viele Synergien irgendwie hervorruft.
So nach dem Motto, ja.
So, Max hat gerade die Karte hier aufgerufen. Das sieht ja schon mal episch aus. Dieser Typ alleine schon auf dieser Magic-Karte. Search your library for a card, put that card into your hand, then shuffle your library.
Du suchst dir halt deine Combo-Pieces einfach aus deinem Deck raus. Und es ist halt auch nach einem ich müsste recherchieren, wer das genau ist, aber es sind diese, davon gibt es mehrere Karten und diese Karten sind alle nach echten Magic-Spielern erdacht. Oder teils auch Entwicklern, glaube ich.
Ich finde auch den Text geil, Legendary Creature, Human Gamer.
Ja.
Schön.
Ja, das ist Johnny Combo Player.
Okay, habe ich den auch mal gesehen. Gut. Ich kann Johnny Combo Player sehr gut verstehen. Dieses Gefühl ist halt einfach toll. Max, bei den Flops soll ich da einfach diesmal anfangen und.
Ja, du bist im Redefluss. Ich habe gerade Johnny Combo Player erzählt. Mach mal.
Ja, ich will ja auch mal die Chance haben, dir ein paar Flops vorwegzunehmen, damit deine Liste kürzer wird. Aber du hast wahrscheinlich vorbildlich sowieso nur 3.
Ja, und das ist vor allen Dingen. Also, ich habe sogar weniger. Das ist aber auch fies, weil Jascha kann meine Notizen tatsächlich sehen. Ich seine nicht.
Ha,
Frechheit.
Genau. Mein erster Flop hat sich im Grunde genommen jetzt durch unsere Besprechung schon wieder ein bisschen entschärft, nämlich den Aspekt, den wir schon angesprochen haben, wenn ich in einer Gruppe spiele und ich spiele die Standard, also jeder gegen jeden Vorgehensweise hier, dann entsteht immer so eine merkwürdige Putt-Situation, weil niemand so wirklich aus sich rauskommen will, um sich nicht zur Zielscheibe zu machen. Manche mögen das als eine Taktikkomponente ganz cool finden, dass da diese Psychoschiene jetzt auf einmal mit reinkommt. Aber ich finde, das steht der eigentlichen Mechanik des Spiels und den Möglichkeiten, die einem vielleicht die Hand gerade bietet, das steht dem Ganzen so ein bisschen im Weg. Also ich finde das unbefriedigend, weil, wie gerade schon angedeutet, am Ende läuft das so ab, dass wir uns alle gleichmäßig runterhauen, damit niemand den Verdacht auf sich lenkt, jetzt irgendwie jemanden rausholen zu wollen. Und dann sind am Ende alle auf 20 HP runter oder so und dann ist das Spiel auch so weit fortgeschritten, dass man durchaus in einem Zug auch mal auf diese Punktzahl kommt. Und dann ist der Moment gekommen, wo einer sagt, geil, jetzt habe ich gerade genug Schaden auf der Hand. Dann gibt es die erste wirklich aktiv-aggressive Handlung und die kickt einen sofort aus dem Spiel raus. Ja,
Ene Mene und du spielst jetzt nicht mehr mit.
Genau, und das finde ich, das wirkt dann sehr random, das Ganze.
Ja, das stimmt schon. Also
letztendlich wissen ja alle, dass das Spiel darauf hinausläuft. Es muss ja irgendwann kommen, aber es ist dann eine reine Timer-Frage. Das ist wie früher, wenn du hier heiße Kartoffel oder so
spielst mit einer Wasserbombe. Wobei ich aber auch wieder sagen muss, ich kann es auch wieder, weil ich selber auch so ein bisschen einer bin, wenn wir uns jetzt zu vier zum Spieleabend treffen und wir spielen HeroRealms. Ich weiß nicht, auch wenn ich dich in der zweiten Runde oder so rauslanzen könnte im Zweifel. Ich habe da ein bisschen Skrupel vor, einzelne Spieler so früh rauszutreten, weil einfach diejenige dann da sitzt und blöd aus der Wäsche gucken muss.
Du bist so ein guter Mensch einfach nur, Max.
Ja, manchmal beim Spielen, aber eigentlich...
Nicht in der Realität.
Eigentlich meistens sehr, sehr kompetitiv eingestellt, aber ich weiß nicht, ich finde das schwierig. Also eigentlich bin ich ein sehr, sehr kompetitiver Mensch, aber in so einem Falle denke ich mir dann immer wieder so, oh nee, komm, derjenige oder diejenige sitzt dann da, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde, wenn wir uns da wirklich irgendwie so ein T-Rex-Fight liefern, sitzen da alle und beklöppeln sich und du sitzt da eine Dreiviertelstunde.
Vielleicht muss man da differenzieren, ob man jetzt in so einer knallharten Turniersituation ist oder ob man das auf einem gemeinsamen Spieleabend, wie in unserem Fall, mit Freunden spielt. Weil dann ist es natürlich auch ein Stimmungskiller, ne? Das ist halt.
Ja, gut, auf Turnieren ist ja nochmal eine andere Nummer. Auf Turnieren schenkst du dir nichts, da ist harter, kalter Ernst.
Ja, mein nächster Flop besteht darin, dass ich der Meinung bin, man kann sich recht schnell eine große Übermacht erwirtschaften. Und gerade manche Fraktionen, ich sag nur Imperium, sind da meiner Meinung nach ein bisschen imbalanced. Ich habe ja schon mal über World of Warcraft gesprochen, aber nicht umsonst gab es da ja diesen Hass auf die Paladine als Klasse. weil die diese schöne Fear-Bubble hatten, also eine Fähigkeit, die einen unverwundbar macht, sodass man sich schnell wegteleportieren konnte. Genau dieser Frustmoment,
dieses... Die sogenannte Paladin-Angst-Bubble.
Genau, dieses Ding von, ich kann da nichts gegen machen, die Person ist quasi unangreifbar und heilt sich die ganze Zeit hoch und kann nicht besiegt werden. Die kann man mit dem Imperium schnell erreichen, denn das Imperium hat also starke Guardians, die schon mal verhindern, dass man wirklich den Spieler selbst angreifen kann oder die Spielerin. Die haben dann auch viel Verteidigungspunkte, die erstmal durchbrochen werden müssen. Dazu kommt dieser Synergieeffekt beim Imperium, Karten nachziehen zu dürfen vom Nachziehstapel während des Zuges und sich auch noch hochzuheilen. Also ich finde, das ist nach meiner bisherigen Spielerfahrung echt ein Vorteil, den keine andere Fraktion so krass
gleichwertig mitbringt. Ja, wobei man dazu aber auch wieder sagen muss, die Karten, die du da schon ansprichst, sind auch relativ starke Karten des Imperiums. Also zum Beispiel das mit dem Heilen und Nachziehen ist, also zwei Karten nachziehen ist zum Beispiel, glaube ich, die Karte Charge. Die Karte Charge kostet alleine 7 Gold, um sie zu kriegen. Und okay, zieht dann, glaube ich, 2 Karten und macht, glaube ich, 3 Lebenspunkte oder so. Also die sind schon recht teuer. Oder zum Beispiel auch Christoph, der hat ja auch so viele Fähigkeiten. Ich glaube, der macht Gold, heilt dich und macht noch 2 Schaden oder irgendwie sowas. Der
kostet aber, glaube ich, nur 5.
Sicher?
Also es gibt eine Karte, die ziemlich mächtig ist vom Imperium, aber nur 5 Gold kostet. Genau, jetzt hat Maxi gerade rausgesucht. Also Christoph ist auch ein Guardian, der hat 5 Gesundheit, die man erstmal überwinden muss, kostet nur 5 Gold, hat die Synergie, eine Karte zu ziehen, macht 2 Schaden und heilt 3 in derselben Option. Also man muss sich nicht mal aussuchen, was davon. Und ich finde, wenn man Christoph auf der Hand hat, dann ist man schon auf einem ganz guten Weg. Also der Boy ist wirklich gut.
Gut. Er ist aber auch, wenn du da jetzt mal so den Vergleich dazu siehst, das hat er uns gerade ganz schön angezeigt, mit Parov, dem Enforcer von der Gilde zum Beispiel, der kostet genauso viel, hat genauso viele Guardian-Punkte, macht einen Schaden mehr, heilt dafür nicht und zieht auch eine Karte. Na, also, der
zieht eine Karte auch?
Ja, in der Synergie unten.
Stimmt.
Deswegen, also der ist, klar sind die stark, aber ich glaube, das ist, ich glaube, die Mischung macht's da. Ich glaube, klar, einzeln betrachtet sind sie stark, aber so ein Balancing musst du ja auch so ein bisschen anhand der übrigen Karten machen, ne? Und vor allen Dingen so ein Christoph, der nützt dir halt auch nicht viel. Wenn ich dir den mit, müsste ich jetzt rausholen, aber es gibt unter anderem auch Karten, ich glaube, Rasmus, der Meisterassassin ist es. Der stand einfach ein Champion weg. Den tappe ich, der macht dir einfach ein Champion platt. Fertig.
Stimmt.
Punkt. Weg ist er. Na, also dann ist Christoph mit seinen 5 Guardian halt auch nur noch ein Pappkamerad, ne?
Okay.
Also ich glaube, das muss man alles irgendwie relativieren und in der Gesamtsynergie sehen.
Wie gesagt, ich hatte bisher so diesen ganz subjektiven Eindruck, weil wir haben jetzt schon einige Runden gespielt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir einfach nur immer bei jeder Spielrunde einen ähnlichen Stil jeweils verfolgen in unserer Viererkonstellation, dass keiner so richtig out of the box denkt und das mal anders angeht. Aber deswegen habe ich mir das Imperium als so eine sehr frustrierende Erfahrung, als Gegner zumindest, notiert.
Also ich stimme dir zu, die sind schon, die machen schon einen bockstarken Eindruck. Allein auch wegen diesem großen Drachen, dem Schiedsrichter da, der, glaube ich, für 7 Gold oder so auch, keine Ahnung, eine ganze Fähigkeitspalette hat.
Ich glaube auch, 2 Karten ziehen, 7 heilen oder so, ist auch wieder ein dickes Ding.
Ja, das ist ganz ordentlich eigentlich alles. Aber ich, wie gesagt, glaube so, das Overall ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm, wie wir das jetzt gerade meinen.
Ja, möglicherweise. Vielleicht ist es doch besser gebalanced und ich bin einfach nur ein schlechter Verlierer und denke mir dann, meh. Gemein, hat sich hochgeheilt.
Ja gut, wenn musst du immer so sehen, wenn du bei einem Spiel Turniere spielen kannst, dann muss es ein gewisses Balancing dahinter geben.
Na klar.
Weil sonst würde das keiner auf dem Turnier sich mehr antun von den Leuten, die das mit einem kompetitiveren Gedanken verfolgen. Weil wenn du immer nur eine Combo draften musst und sobald jemand anders draftet, hast du verloren, spielt das keine Sau mehr.
Ja. Und ich glaube auch daher mein Paladin-Warcraft-Vergleich von gerade eben, dieses auf einen Felsen einschlagen ohne Effekt, das frustet, glaube ich, automatisch mehr. Also selbst wenn es de facto neutral und nüchtern betrachtet gar nicht so ein großer Vorteil ist im Verhältnis zu den anderen Fraktionen, das fühlt sich einfach frustrierend an. Wenn kein Fortschritt erkennbar ist, das kennt man auch aus anderen Spielen, das ist ja so ein Grundelement, was Spiele brauchen, einen sichtbaren Fortschritt, um Leute bei der Stange zu halten. Und wenn ich den Paladin 30 Mal haue und da passiert nichts, dann, naja, bin ich irgendwann gefrustet. Mein letzter Punkt hat sich ja jetzt an den Flops auch fast schon wieder ergeben, dadurch, dass wir darüber gesprochen haben. Ich hatte mir nämlich notiert, dass ich eben das Fehlen von so hochwertigerem Zusatzmaterial so schade finde.
Hm, ja, stimmt.
Man muss wissen, wir haben uns auf der Spiel, damit wir die auch mal hier wieder untergebracht haben, 2019 hatten wir gesagt, war das, genau, Da hatten wir uns so einen Hitpoint-Counter geholt von Herorams mit einem schicken Motiv drauf, dass ich das halt nicht mehr mit diesen beiden Karten regeln muss, sondern das schön über so zwei Räder einstellen kann und immer weiß, wie viele Lebenspunkte ich noch habe. Dann haben wir, glaube ich, beide hier so eine Unterlegmatte, wo ich die Karten drauf auslegen kann. Klar, diese Matten gehören eigentlich bei Kartenspielen nie zur Standardausrüstung. Die muss man in der Regel dazu kaufen.
Sind aber auch ein nettes Zusatzgimmick, muss man einfach sagen.
Stimmt.
Gerade wenn du das wie bei Herorams hast, da hast du vorgedruckte Zonen für den Marktplatz, für die Fire Gems, für den Sacrifice-Stapel und, und. Also das ist auch ganz nett gemacht, dass du wirklich feste Plätze auf dem Tisch dafür dann hast. Ne?
Richtig.
Kann man auch ohne eine Matte machen, aber seien wir ehrlich, dieses Ganze, was wir hier machen, das ist alles ein Hobby. Und wenn mein Hobby cooler aussehen kann, ja, dann soll es das bitte auch tun.
Ja, das stimmt. Es ist ja alles freiwillig. Und man unterstützt ja damit eventuell dann auch seine Lieblingsspiele-Hersteller nochmal mit einer kleinen Geldspritze.
Genau. Ich habe auch was Tolles gesehen jetzt beim Recherchieren die Tage, dass es zum Beispiel für die Kampagnen jetzt auch eine spezifische Matte gibt, die noch die Boss-Zonen und sowas ergänzt hat. Habe ich auch gedacht, so, schon, oh, das ist aber schon ein netter Luxus. Will ich das haben? Dann habe ich gesehen, dass die da 30 Euro für haben wollen. Dann habe ich gedacht, so dringend brauche ich das jetzt erstmal nicht. Aber wenn wir die Kampagne wieder auspacken, dann vielleicht muss ich das noch holen.
Vielleicht hast du ja dieses Jahr auf der Spiel nochmal die Möglichkeit, diese ganzen kleinen Luxusdinger zu einem kleinen Rabatt dir noch einzuverleiben. Das wäre eine ganz schöne Sache.
Ich hoffe einfach, dass dieses Jahr die Spiel dann auch stattfindet. Bitte.
Ich bin optimistisch.
Das hört sich gut an, dass du guter Dinge bist.
Gut, hast du denn noch ein paar Flops, ja, die wir nicht erwähnt
tatsächlich
haben?
Tatsächlich hast du keinen der Flops erwähnt, die ich bei mir drin habe.
Okay.
Ich habe aber auch nur zwei gefunden, weil mir eigentlich gar nicht so viel Negatives zu Herorams einfiel, weil es mir einfach viel Spaß macht. Was ich ein bisschen schade finde, sind die teilweise etwas schwammigen Regelformulierungen, wo nicht ganz klar ist, was sie jetzt gemeint haben. Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wo ich auch bis heute mir noch nicht zu 100% sicher bin, wie es gemeint ist, weil ein Teil der Endphase des Discardens ist to prepare all your champions. Das Ding ist aber, wenn ich einen Champion expende und es ist ein Guardian, dann schützt der mich nicht mehr. Wenn ich allerdings am Ende meines Zuges meine Champions wieder prepare, dass sie mich beschützen kann, dann hat das meiner Meinung nach keinen Sinn, in die Regeln reinzuschreiben, dass only ready Guardians dich beschützen, also nur prepared Guardians dich schützen können. Das ist immer so der Knackpunkt, wo ich da sitze und mich frage, was soll das, Leute? Warum? Wieso formuliert ihr das so? Das macht keinen Sinn. Ich weiß bis heute auch nicht, ich muss tatsächlich mich mal ein bisschen im Internet schlau machen, ich weiß bis heute nicht, wie es genau da gehandhabt wird und gehandelt wird, weil das macht für mich einfach keinen Sinn. Weil dann kann man sich diese Regeldings sparen, dass mich nur ein Prepared Guardian schützt. Weil es gibt keine Möglichkeit, mich in meinem Zug anzugreifen. Wir hatten das Thema ja schon mit keine Interaktion in meinem Zug.
Ja, und die Phasen werden auch wirklich spielerweise zu Ende geführt.
Also genau.
Du discardest.
Und prepare dann und ja alles preparest wieder.
Ich hätte jetzt, mein erster Gedanke wäre jetzt, wenn alle Spieler gemeinsam, nachdem sie ihre Hand ausgespielt haben, discarden, dass man dann der Reihenfolge nachgehen kann, wer hat jetzt noch Champions, die bereit sind und welche sind getappt und dass das dann irgendwie einen Effekt haben könnte, aber nee.
Ich habe jetzt auch gerade nochmal extra das nebenbei aufgeschlagen. Also wir haben alternierende Züge. Jeder macht seinen Zug zu Ende.
Okay. Dein zweiter Flop.
Genau, mein zweiter Flop ist dahingehend auch einfach nur was ich schon ein bisschen geforeshadet habe. Herorams zwingt dich eigentlich dazu, entweder die vom Hersteller produzierte Storage-Box zu kaufen, gesondert, wofür du zumindest eine Promo kriegst. Das ist schon mal was wert, so für mich als alten Promo-Fan. Aber du wirst gezwungen, eine Zusatzbox zu kaufen, sei es von welchem Hersteller auch immer oder wenn es eine Zusatzdeckbox für irgendein normales Trading Card Game ist. Weil dieses Spiel mit allen Erweiterungen, wenn du die Charakterpacks und die Boss-Erweiterungen kaufst fürs Grundspiel, die ja eigentlich sinnvollerweise fürs Grundspiel nur gemacht sind, kannst du sie nicht in der Grundspielbox lagern. Das funktioniert nicht.
Das ist schade.
Und das ist halt echt schade, weil, und das will schon viel heißen, ich bin eigentlich ein großer Freund von Inserts und Storageboxen und was nicht alles. Wenn ich das als Flop ansehe, dann ist es, weil das nicht meine freie Entscheidung ist, das jetzt nicht einfach nur in einen Ziploc-Beutel zu tun und da reinzuschmeißen, sondern dass ich wirklich logistisch vom Platz gezwungen bin, das zu machen. Schwierig finde ich das.
Mhm.
Schwierig und schade vor allen Dingen. Weil das hätte man auch durch 2-3 Zentimeter Karton an jeder Seite mehr besser lösen können.
Ja, na, das also stimmt allerdings.
Dann wäre es nicht mehr so klein, kompakt und gut mitzunehmen gewesen, ja. Aber seien wir ehrlich, 2-3 Zentimeter an jeder Seite stören keinen großen Geist. Da hat man deutlich mehr Platz und kann das alles vernünftig transportieren. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. Wie gesagt, ich habe angekündigt, ich habe nicht viel an Hero Rams zu meckern. Das sind die einzigen zwei Kleinigkeiten.
Ja.
Stört mich beides persönlich eher weniger, weil ich A, nicht auf Hero Rams Turniere fahre und B, ein Freund von Storage Boxen bin. Also kaufe ich sie mir halt einfach und fertig.
Spiel dir quasi in die Hände.
Genau, spiel mir in die Hände, nur ich bin gezwungen, es zu tun. Meine freie Entscheidung ist eingeschränkt. Bringt das aber auch gleich wieder zur Bewertung, würde ich sagen. Also ich würde eine solide 8 von 10 geben, weil ich mag Deckbuilding-Games einfach sehr, sehr gerne. Allgemein Kartenspiele, die irgendwie mit Effekten und Synergien und gegeneinander. Und das finde ich einfach geil. Und man kann echt gut Zeit da drin versenken, wie wir es ja auch schon zuvor gemacht haben. Und hat halt aber auch für den gemütlichen Abend zusammen die Möglichkeit, es kooperativ zu spielen, ohne sich die Köpfe einzuhauen.
Ja. Ich merke, es ist wieder hier triefende Harmonie angesagt in unserem Podcast. Ja, ich muss nämlich auch 8 von 10 münzgierigen Marktschreiern vergeben für dieses Spiel. Denn ja, im Grunde genommen vielfältig, kompetitiv oder eben nicht kompetitiv. Man kann vieles damit machen und gerade die Erweiterungen haben da noch so viel hinzugefügt, dass selbst die größeren Mängel eben wie die Story da noch ausgeglichen wurden und jetzt sogar ja eine ziemlich fette Story auf dem Ganzen drauf liegt mit den Kampagnen. Ich kriege da so das Gefühl, dass die auch ein bisschen vielleicht sogar auf die Community gehört haben. Vielleicht gab es ja irgendwie den Wunsch, Leute, mach mal mehr davon. Und dass man dann in den Kampagnen so einen ausdrücklichen Fokus auf die Story legt, das finde ich ist eine sehr coole Sache. Da hat jemand gut zugehört. Und wie gesagt, der Wiederspielwert, also wir hatten das jetzt, glaube ich, bevor wir das zum Zweck des Podcasts nochmal rausgeholt hatten, hatten wir es, glaube ich, über 2 Jahre nicht mehr gespielt. Ja, und ich habe es einmal auf den Tisch gepackt und ich hatte sofort wieder Bock, dann noch ein paar Runden zu spielen.
Ja, man war sofort wieder gepackt und drin, ich wollte es gerade sagen.
Dieses Optimieren, das übt so ein Sog irgendwie aus. Das ist einfach, da ist man drin und kommt nicht mehr raus. Und das passt bei Hero Rams echt genauso.
Ja, definitiv kann ich nur so final abnicken und bestätigen. Nochmal als kurzes kleines Schmankerl hinzugefügt für euch da draußen. Wenn ihr Hero Rams ausprobieren wollt, ihr braucht nicht losrennen und euch jetzt direkt Hero Rams kaufen. Ihr könnt es auch erstmal ausprobieren. Hero Rams hat vor kurzem die kostenlose App für Android und iOS gestartet, die im Endeffekt das Grundspiel darstellt. Ein paar Einschränkungen, weil kostenlos, kann man später auch Geld für ausgeben, um eben diese Einschränkungen zu verlieren und alle Klassen und alles freizuschalten. Aber um sich einen Ersteindruck von dem Spiel zu verschaffen, ob das überhaupt bockt, könnt ihr das da theoretisch benutzen. Nur mal so dazu. Ist wie gesagt kostenfrei für die gängigen iOS und Android-Geräte verfügbar. Hängt ein bisschen vom Alter eures Geräts natürlich ab, ob ihr das spielen könnt oder nicht. Aber ich zum Beispiel habe ein etwas älteres S9 Samsung Galaxy. Das funktioniert da ganz prima. Sollte also auch auf ein paar Tage älteren Smartphones ohne weiteres funktionieren.
Auch wieder eine coole App zum Spiel, ne? Da sind wir ja Freunde von.
Ja, vor allen Dingen auch wieder gratis, ne? Ja. Gratis zum Reinschnuppern, wenn man möchte, kann man dann Geld ausgeben. Ich glaube, die Vollversion kostet 5,99 € oder so im App Store. Also auch nicht die Welt, ne?
Wenn das was für einen ist und man da Spaß dran hat, dann sind das, glaube ich,
Man kann gegen Leute aus aller Welt spielen. Ne? Also du kannst da dich random dann zuschalten lassen irgendwo. Das ist schon ganz cool. Also das muss man sagen.
Dann würde ich sagen, bleibt uns eigentlich nur noch anzukündigen, was wir in 2 Wochen euch da bieten möchten.
In der nächsten Folge wollen wir euch wieder, also wir bewegen uns wieder in Richtung Würfel und Bretter. Wir wollen euch nächstes Mal in die Haut eines Monsters entführen und Großstädte dem Erdboden gleich machen. So viel sei gesagt.
Wenn nicht sämtlichen ZuhörerInnen das Trommelfell platzen würde, dann würde ich jetzt dieses typische Godzilla-Schreien machen, was man aus den alten japanischen Filmen kennt. Wie heißt denn das Spiel?
Ja, gut, ich wollte ein bisschen foreshadigen lassen, dass die Leute vielleicht grübeln und gespannt, cliffhangerartig überlegen können, was wir spielen. Aber wenn du sie erlösen willst, King of Tokyo wollen wir uns angucken. Das wird es in der nächsten Folge geben. Und das wird ein Monsterspaß, sage ich euch.
Da gehe ich auch von aus.
Ja, wollt ihr uns erreichen, könnt ihr das wie gewohnt über unsere E-Mail-Adresse boardgamebravery@outlook.de oder über Instagram auf unserer Seite @boardgamebravery finden.
Und bevor wir uns verabschieden, Max, du hattest auf Instagram Kontakt zu freundlichen, gut aussehenden jungen Menschen, die auch einen Podcast machen. Wer war das denn nochmal?
Also bei gut aussehend bist du jetzt schon ein bisschen weiter als ich. Aber sie haben auf jeden Fall sehr, sehr sympathische Stimmen. Also ihre Stimmen sind sehr hübsch.
Ich höre, dass die wunderschön sind.
Genau, also wir sind alle wunderschön, wenn ich das mal ganz kurz so sagen darf. Das geht raus an die Jungs von The Board Game Theory, die auch in ihrer letzten Folge an uns einen Shoutout rausgehauen haben. Ist ein cooler Podcast über Brettspiele, sind sympathische Jungs, thematisieren auch alles Mögliche, was ihnen so vor die Flinte kommt an Brettspielen. Die machen auch so ein bisschen Background zu den Brettspielgeschichten, was vielleicht auch so Terminologie im Brettspielgenre und sowas angeht. Also ein bunter Misch an Sachen ist dabei. Wir verlinken euch den Kanal auf jeden Fall in den Shownotes und hört da auf jeden Fall mal rein. Die Jungs machen coolen Content. Und die Welt kann nie genug coole Brettspiel-Podcasts haben, finde ich.
Magst du, dann würde ich sagen, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
Ja, mir auch, Jascha. Und euch hoffentlich da draußen auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns, hört uns, wenn wir Großstädte zerstören gehen.
Ja, ich trainiere schon mal so ein bisschen zum Wolkenkratzer einreißen und so. Das macht sich nicht von alleine.
Wir kriegen schon genügend Power-Ups, um das zu schaffen. Da bin ich mir sicher.
Ich freue mich auf jeden Fall.
Ich mich auch. Und bis demnächst, würde ich sagen.
Genau, macht's gut.